Hallo und herzlich willkommen in der Strafbar in Folge 36 mit dem Titel Neues StGB, neue Betrügereien und Neues zum Kindesmissbrauch. Wieder ein paar spannende Dinge heute. Wer sind wir?
Reißt mich quasi vom Hocker.
Ja, wir sind beide ein bisschen übermüdet heute. Wer sind wir? Ich bin Laura Herdrich, ich bin 29, ich bin Rechtsreferendarin aktuell, Doktorandin und Kommunalpolitikerin und mache das zusammen mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Brunkhorst, nicht mehr 29, Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover.
Daniel möchte nicht sagen, wie alt er ist.
Hast du dir das eigentlich genau überlegt, wie das mit diesen 29 endet bei Gelegenheit, wenn du das immer sagst?
Ja, was soll ich denn? Es ist dann halt
Ich bin schon nicht mehr mein Alter sagen alt. Alles klar. Laura, was machen wir hier? Wir machen hier einen Podcast, glaube ich.
Genau, wir reden hier über Strafrecht. Alles, was mit dem Strafrecht zu tun hat. Wir gucken uns aktuelle Urteile oder Gesetzesvorhaben an. Wir sind keine Vorlesung, wir sind auch keine Rechtsberatung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Genau.
Ja, und euer Auftrag wäre es bitte, geht doch mal in Apple Podcast und oder bei Spotify. Ich glaube, da kann man uns nicht bewerten, da kann man uns nur abonnieren. Genau. Bei Apple Podcast bitte uns wunderbar bewerten mit 5 bis 12 Sternen und noch einen kleinen Text da lassen. Außerdem bitte uns bei Spotify abonnieren. Das hilft uns beides.
Genau, wir hatten auch 2 nette Bewertungen mal wieder. Da sage ich am Ende was zu. Also wirklich nett. Cool.
Ja, wirklich nette, nicht die, was soll der Scheiß? Was macht ihr da? Ihr seid für Kindesmissbraucher.
Nein.
Ich glaube, nicht mal diese Vokabel wird benutzt. Okay. Ja, Laura, bevor wir uns ganz kurz, geht's dir gut?
Ist okay. Ich bin jetzt in dem Stadium angelangt, wo mir einfach alles egal ist.
Okay, also schön nachher noch Corona-Party irgendwo.
Nein. So, also nicht in dem Sinne egal. So, gar nicht. Ich nehme das alles nur noch hin und lebe so vor mich hin.
Alles klar. Ja, mir ist nichts egal, aber wir müssen das ein bisschen kurz halten. Ich glaube einfach jetzt, ich bin jetzt ein Gläubiger der Bundesregierung und glaube, dass ich im Juni geimpft werde und alles wird super.
Das wäre schön.
Und daran halte ich mich fest bis Juni. So, und
danach nicht mehr.
Da gucke ich mal, was ich dann mache. Dann brenne ich irgendwas ab. So. Laura, es gibt Neues im StGB. Was ist denn das StGB?
Das Strafgesetzbuch.
Alles klar. Und warum gibt es da was Neues?
Es gibt ein neues Gesetzespaket. Das ist am 3.4. In Kraft getreten. Und zwar das
21 für die uns später hören.
Genau. Das Gesetzespaket gegen Hass und Hetze. Und da ist ziemlich viel drin, was sich jetzt geändert hat. Und ich werde mal versuchen, das so zu erklären, dass es einigermaßen verständlich ist, auch für Leute, die nicht tagtäglich mit dem StGB arbeiten. Also, fangen wir mit einem Straftatbestand an, der Bedrohung. Das ist der 241 StGB. Der alte 241 sah vor, dass das nur eine Bedrohung mit einem Verbrechen. Ein Verbrechen ist was, Daniel?
Ein Verbrechen ist eine Tat, die schon im Grund, in der Grundkonstruktion, ich weiß nicht, in der Grundwerte mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bestraft
genau.
wird.
Genau, und das sind gar nicht so unfassbar viele. Also die meisten Straftaten sind zumindest in ihrem Grunddelikt, also wenn man sie in der einfachsten Form begeht, wie sie da sein können, sind sie Vergehen. Also Diebstahl, Betrug, Körperverletzung, so. Das war bisher alles nicht von der Bedrohung umfasst. Jetzt steht da drin, dass man auch Drohungen mit beispielsweise Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, also mit einer Körperverletzung, die persönliche Freiheit oder auch gegen Sachen von bedeutendem Wert. Wenn man zum Beispiel sagt, ich drohe dich und sage, ich zünde dein Auto an, wenn du XY nicht machst. Genau, das ist da jetzt mit drin. Der Strafrahmen ist jetzt mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe. Wenn man das Ganze im Internet macht oder in irgendeiner anderen Art und Weise öffentlich, dann drohen bis zu 2 Jahre Freiheitsstrafe. Genau. Und wenn man mit einem Verbrechen droht, wie zum Beispiel, wenn man jemandem droht, ihn umzubringen, dann ist der Strafrahmen jetzt ebenfalls angehoben auf bis zu 2 Jahre Freiheitsstrafe. Wenn es nicht öffentlich ist und wenn es öffentlich ist, sogar bis zu 3 Jahre. Also Leute,
nicht schlecht.
Passt mal ein bisschen auf, was ihr online jetzt von euch gebt. Es könnte gut was bei rumkommen. Genau, das dazu. wenn Daniel keine Fragen hat, und ich sehe in seinem Gesicht keine Fragen.
Doch, doch, also in meinem Gesicht schreibe ich ja selten Fragen hin. Mein Gesicht wird ja zu ausdruckslos, weil es ja immer eine Maske hat und dann nicht mehr so viel. Also es gibt ja wenig Konservation außer des eigenen Haushalts, immer noch ohne Maske hat zurzeit. Aber nee, also zurzeit, also ich glaube, machen wir zum Ende oder jetzt zwischendrin so eine Bewertung, so eine Gesamtbewertung?
Machen wir es zum Ende. Schluss, ne? Ja, genau. Also insgesamt kann man vielleicht nochmal.
Also das ist ganz schön happig.
Ja, insgesamt kann man sagen, es trägt so ein bisschen dem Rechnung, ich will jetzt, also Verrohung der Gesellschaft klingt so ein bisschen sehr drüber, aber dass ja viel auch inzwischen gerade im Internet sich eine Sprache entwickelt hat oder eine Art und Weise der Ausdrucksweise, die nicht immer vernünftig und gut ist, und dem trägt dieses ganze Gesetzespaket so ein bisschen Rechnung. Deswegen sind das auch alles ähnliche Straftatbestände, die da jetzt verändert wurden, beispielsweise die Beleidigung. Wenn es jetzt um öffentliche Beleidigung geht, da hatte man vorher nur, konnte man bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft werden, jetzt sind es sogar bis zu zwei. Das ist schon nicht wenig. Dann gibt es den 188 StGB, das ist die Beleidigung oder üble Nachrede, unverleumdung gegen Personen des öffentlichen Lebens. Da sind jetzt insbesondere auch, das gilt jetzt für alle politischen Ebenen, also zum Beispiel auch für KommunalpolitikerInnen, die ja inzwischen auch, ich persönlich kenne das nicht zum Glück, aber jetzt kommt bestimmt demnächst irgendwas.
Ja, das ist eine ganz, ganz gute Idee, sich gerade mit dir anzulegen.
Aber
ich hoffe, du hast keinen fiesen Anwalt, der das dann so richtig auf der anderen Seite, aber so richtig, richtig.
Genau, aber auch die sind ja inzwischen, also da hat es ja auch schon Amtsniederlehnungen gegeben wegen Bedrohungen oder auch Beleidigung. Genau, der schützt jetzt auch die. Dann haben wir, ich glaube, den hatten wir schon mal besprochen, die Belohnung und Billigung von Straftaten, den 140. Wenn man Straftaten billigt, also gut findet, die noch nicht begangen wurden, und diese geeignet sind, den öffentlichen Frieden zu stören. Ich weiß, da haben wir schon mal drüber gesprochen, das ist so ein bisschen schwierig. Und die quasi, dadurch, dass man das billigt, dass man so ein Klima der Angst schafft. Dadurch, dass man das befürwortet, wenn man irgendwie sagt, ja, jemand gehöre an die Wand gestellt zum Beispiel. Das steht jetzt auch unter Strafe. Darf man auch nicht mehr machen. Was man auch nicht mehr machen sollte, Straftaten androhen, 126 StGB. Da ist jetzt auch drin, das ist erweitert worden, da ist die gefährliche Körperverletzung noch mit drin und schwere Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Also ihr seht wirklich, es bewegt sich alles so in einem ähnlichen Rahmen. Was ich auch ganz gut finde, ist, dass wir jetzt bei der Strafzumessung, also ein Gericht überlegt sich ja immer, ne, was spricht für den Angeklagten, was spricht gegen den Angeklagten. Und als strafschärfender Beweggrund ist nun das antisemitische Tatmotiv mit aufgenommen worden, explizit. Genau. Dann haben wir den Schutz von Notdiensten. Der ist, glaube ich, auch noch nicht so alt, der 115 StGB.
Nee, das ist, glaube ich, umgedreht worden. War das nicht mal eine Privilegierung? Und da bin ich gerade 115, sagst du?
Ja, der ist irgendwann hinter den 113 gesetzt worden.
Ist klar.
Irgendwie.
Ja, erzähl mal.
Genau. Das ist ein Paragraph, der Rettungskräfte und medizinisches Personal schützt. Ah, hier steht sogar, der ist 2017 besser reingekommen. Und das wurde jetzt nochmal ein bisschen ausgeweitet, auch auf Personal in ärztlichen Notdiensten und Notaufnahmen. Genau. Das sind so die Sachen, die sich im StGB ändern. Was dann auch noch ganz interessant ist, dass wenn in sozialen Netzwerken Postings auftauchen, die strafbar sind, dann müssen die jetzt gemeldet werden und nicht nur gelöscht werden. Die Meldepflicht soll ab dem 1. Februar 2022 gelten. Und das gilt zum Beispiel, ich lese jetzt nicht alle vor, aber wenn man Verbreiten von Propagandamitteln in Verbindung mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zum Beispiel oder eben Belohnung und Billigung von Straftaten, Bedrohung mit einem Verbrechen gegen das Leben und so weiter. Bei solchen Sachen besteht es eine Meldepflicht von sozialen Netzwerken, um eine Strafverfolgung zu ermöglichen. Was daran nicht enthalten ist, sind Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung, weil hier immer der Konflikt mit der Meinungsfreiheit im Raum steht und das zu schwierig ist. die Netzwerke sollen aber in diesen Fällen ihre NutzerInnen darüber informieren, dass sie gegebenenfalls selber Strafanzeige erstatten können. Ja. Und man kann jetzt, wenn man durch von Bedrohungen oder Beleidigungen betroffen ist oder auch von Nachstellungen, wenn es dann ein bisschen heftiger wird, leichter eine Auskunftssperre im Melderegister eintragen lassen. Daniel, was bedeutet denn das?
Es ist wie folgt. Alle, die in Deutschland gemeldet sind nach dem Einwohnermeldegesetz, müssen sich, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr umgezogen seid, ummelden bzw. anmelden. Das heißt, alles steht, man steht jetzt im Melderegister. Und Anwälte zum Beispiel, ich zum Beispiel, kann beim Melderegister Informationen einholen. Also ich jetzt sage, der Herr Müller, der hat in Hintertupfingen gewohnt, ja, und der ist jetzt weggezogen und leider hat er dabei vergessen, dass er noch 100.000 Euro einer meiner Mandanten schuldet. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz kostenpflichtig dran erinnern. Dann kann ich am Hintertupfingen schreiben und sagen, pass mal auf, der Herr Müller, der hat in der So-und-So-Straße bei euch gewohnt, wo wohnt der jetzt? Und dann sagen die, kein Problem, Herr Brunkhorst, der hat sich umgemeldet, der wohnt jetzt in Hannover, direkt bei Ihnen gegenüber, dann sage ich, alles klar.
Ne? So. Genau.
Das geht, und dann das geht nicht nur für Rechtsanwälte, das geht für andere Anwender oder Anbieter auch, und da gibt es Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt auch tatsächlich für Werbetreibende, das wissen die wenigsten Leute auch, für Werbetreibende gibt es auch Möglichkeit, so an Daten zu kommen und so weiter und so fort.
Man kann das auch ausfüllen, wenn man, ich glaube, wenn man einen neuen Perso beantragt, dann kriegt man so eine Liste vorgelegt,
wer da drauf Zugriff haben darf, genau. Und da kann man jetzt eine Sperre eintragen und dann gibt's gar nichts mehr für niemanden. Ich glaube, ich kann dann theoretisch gerichtlich als Anwalt, habe ich noch niemanden mit Auskunftssperre gehabt, ich glaube, ich könnte dann theoretisch allerdings sagen, für mich gilt die Sperre jetzt nicht. Aber es ist halt nicht so einfach. Und es gibt halt Leute, die zum Beispiel versuchen, von irgendwelchen Prominenten, die unter besonderen Bedrohungslagen stehen, oder auch Rechtsanwaltskollegen, die unter besonderen Bedrohungslagen stehen, eine Auskunftssperre zu umgehen, ne?
Genau.
Ja. Darf ich jetzt dazu was sagen?
Ja, jetzt darf
ich. Ich fange hinten an. Also, Auskunftssperren im Melderegister finde ich total super, finde ich nämlich richtig. Also, ich schränke meine Privatadresse auch so ein bisschen ein, nicht weil ich so wahnsinnig viel Hass und Fame über diesen Podcast bekomme, sondern weil ich manchmal Leute vertrete, die nicht so nett sind. Und das möchte ich gerne mit jedermann diskutieren, wenn er oder sie dann meint, sich mit Face-to-Face und so weiter. Also du sagst vorhin, du hast noch nie was bekommen. Ich hatte schon als Anwalt, also ich hatte schon davor, als ich politisch noch ein bisschen aktiver war, aber auch schon als Anwalt, die ein oder andere den Effekt, wenn du in der Bild-Zeitung stehst und da blöd wegkommst, dann fühlen sich immer Leute, also tatsächlich Bild-Zeitung explizit, das kann ich da nachvollziehen, dann fühlen sich Leute dazu berufen, dir Sonntag nachts irgendwelche E-Mails zu schreiben, und die sind dann in dem Fall bisher meistens noch nicht strafbar gewesen oder eigentlich noch nie strafbar gewesen, aber sagen wir mal so, ich leite die dann gerne, wenn es einfach ist, direkt an die Vorgesetzten oder Ex oder Frauen oder sonst wen von den Leuten weiter und frage, ob das deren Ernst ist. Mhm. Insbesondere wenn die E-Mails von den Arbeits Accounts kommen, da ist dann meistens relativ schnell Ruhe im Puff, sag ich mal, aber also das sind schon, also wenn man das jetzt einmal weiterleiten darf, manchmal darf man auch nicht weiterleiten, aber so dieses, das gibt schon so, dass Leute sich so, mit denen man nichts zu tun hatte und dann aber so meint, dann einem was sagen zu können, das verstehe ich schon, wenn das dann auch noch an die Nieren geht, irgendwann, dass man sagt, was soll der Bums hier, ne? Also deswegen finde ich das schon in Ordnung, dass man sagt, Bedrohung, Beleidigung, unbefugtes Nachstellen.
Ja.
Wenn ich das auch nur glaubhaft machen kann, dass ich dann so eine Melderegistersperre habe, warum nicht? So, und dann fange ich mal weiter oben an. Ja, also dieses ganze Gesetzespaket finde ich, also ich weiß nicht, überlegen sich die Leute den Brunkhorst, da schreibe ich jetzt mal bei Facebook, was das für ein blöder Wichser ist. Wenn das mit einem Jahr bestraft wird, dann kriege ich das halt, da kriege ich da auch was bis zu einem Jahr, das ist schon in Ordnung. Aber zucken zusammen, wenn es 2 Jahre gibt. Und sagen, oh nee, dann benehme ich mich mal. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich, dass das so ein bisschen mehr strafbar ist bei manchen Sachen.
Du meinst halt einfach, die Strafrahmenerweiterung jetzt nicht der große Wurf ist.
Ja, also, weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl von Leuten, man hat ja solche Leute sowohl als Mandanten, als manchmal habe ich es ja auch in anderer Funktion erlebt, als ich noch im Politikbetrieb gearbeitet habe. Also ich glaube nicht, dass der typische Internetbeleidiger oder Bedroher sagt, naja, für jetzt doppelte Strafe gibt's das nicht. Meine Erfahrung ist, dass die Leute ein Haufen Elend sind, wenn sie denn dann angezeigt und ermittelt werden.
Ja.
Und zwar vollkommen egal, ob die 30 jetzt 30 Tagessätze kriegen oder 3 Jahre Gefängnis. Also natürlich, wenn man ihnen dann sagen würde, so mein Freund, das gibt jetzt aber 3 Jahre, damit können Sie schon mal einsetzen. Also Bewährung gibt's hier nicht. Also dann wird's natürlich noch mal schlechter gehen. Aber erstmal glaube ich, dass das nicht dazu führt, dass die Leute mehr oder weniger machen. Also ein mehr an Strafen.
Mhm.
Auch diese Erweiterung, ja, also klar, jetzt sind auch Drogen mit Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, also ich komme rum und vergewaltige dich, ja, oder da müssten mal Leute rumkommen, die dich vergewaltigen oder solche Sachen, dass das unter Umständen irgendwie Überhand genommen hat, glaube ich tatsächlich schon, und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt, also bei der Bedrohung jetzt, ne,
ja.
Bei 241, das verstehe ich schon, dass Leute sagen, das hat jetzt so ein bisschen krass Überhand genommen. Ob das dafür gilt, dass es weniger wird, werden wir mal sehen. Ja, aber ich verstehe schon, dass man sagt, das kann irgendwie nicht,
definitiv
nicht der gute Usus sein. Ich überlege auch die ganze Zeit, was man ja üblicherweise macht, und das fällt natürlich bei solchen Themen immer schwierig. Was wäre denn jetzt ein legales Verhalten, was jetzt erschwert wird? Bisschen schwierig halt, ne? Also so ein legales, so ein wünschenswertes Vergewaltigungsdrohung sind ja dann doch immer sehr überschaubar in der Realität, wenn man das nicht sagt, das wäre schon herumgemacht, ne?
Das trifft halt im Regelfall auch nur Frauen.
Das kommt auch dazu.
So.
Da sieht man mal, was die CDU, CSU und diese dritte Partei für Frauen macht, ne? Das ist echt ein feministischer Laden. Ja, ich glaube, es ist nicht ganz richtig. Ich glaube, es trifft auch noch homosexuelle Männer. Aber ich glaube, die treffen sexuelle Androhungen auch noch ein bisschen.
Ja.
Aber natürlich 90% Menschen, die sich als Frauen sehen oder von der Gesellschaft so gesehen werden. So, dann üble Nachricht. So, ich finde das gut, dass Laura jetzt geschützt ist.
Danke.
Also, warum? Weil Laura ist Kommunalpolitikerin. Ich glaube, für Extremfälle kann man das alles machen. Ich weiß nicht, ob es da wirklich einen Markt für gibt, hätte ich was gesagt. Ich weiß nicht, ob das jetzt der große Wurf ist, ne? Also, da kommen wir vielleicht mit der ganzen Sache zu. Also, das Problem bei solchen Beleidigungen ist, glaube ich, nicht, dass am Ende, was die Leute, dass da total viele schlaue, weiß ich nicht, Wolfgangs unterwegs sind, die alle mal einen Grundkurs Strafrecht an der Uni sich angeguckt haben auf YouTube und jetzt sagen, hahaha, jetzt nervt mich Laura aber als Kommunalpolitikerin. Jetzt habe ich mal ganz genau mir rausgesucht, wie ich die öffentlich richtig fertig machen kann, ohne dass ich mich strafbar mache. So, und dann schlängeln die Leute sich so da so durch, ne? Und am Ende ist Laura ein totales Wrack, ja. Mhm. Ich hatte bei Laura eine ganz doofe Idee, die kennt Rechtsanwälte, die machen euch richtig fertig, aber so, jetzt schlängeln die sich da so durch und am Ende machen die sich nicht strafbar, weil sie immer nur das machen, was nicht strafbar ist. Das ist nämlich, glaube ich, nicht genau das, nicht das Problem. Ich glaube, das Problem ist eher, dass halt irgendwelche Leute irgendwelche Drohungen und irgendwelche anderen Widerwärtigkeiten über Menschen des öffentlichen oder teilöffentlichen Lebens kippen und man nicht, deren nicht habhaft wird.
Ja, das mag sein.
Gut. So. Finde ich alles so nichts. Eigentlich, was ich richtig gut finde, ist, antisemitische Tatmotive werden nur ausdrücklich als strafschärfende Beweggründe genannt. Das wird natürlich schwierig festzustellen sein, wie bei allen strafschärfenden Beweggründen. Wenn ich jetzt sage, du scheiß Jude und hau dir aufs Maul, geht das wohl? Insbesondere, wenn du auch Jude oder Jüdin bist. Aber das wird sicherlich, also da hätte ich schon die eine oder andere Idee, wie man das aufweichen muss, wenn man so weiter, also wenn man das mal verteidigt oder aufweichen kann. Aber ich finde das ganz grundsätzlich richtig, so. Ob jetzt unbedingt, auch da gilt wieder, ärztliche Notdienste und Notaufnahmen geschützt werden müssen.
Ich weiß nicht, ich habe mir da, glaube ich, also da haben wir noch den Podcast noch nicht gehabt, deswegen haben wir da noch nicht drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe mich damals so ein bisschen, ich habe mich daran gestört, dass, also es gibt auch andere Personengruppen, die so, also man, es wird immer mehr, so. Also es, ich,
ja.
Tu mich so ein, also ich sage nicht, dass die Leute nicht auch, also dass man die nicht schützen muss, aber die Frage ist, braucht es dafür einen eigenen Paragraphen?
Ja, also vielleicht noch, da kann ich nochmal zeigen, der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist ja im Prinzip insbesondere auch eine legitime, das war mal eine Besserstellung der Leute, die vom Staat abkassiert werden, sage ich jetzt mal. Ja, also da hat man gesagt, wenn du einfach grundlos jemand anderen aufs Maul haust, dann gibt's eine Körperverletzung. Ja, wenn du jetzt aber morgens aufwachst und jetzt wirst du aus den abgeschoben oder so, oder man versucht irgendwas mit dir zu machen, was man halt so macht mit Menschen, dass man sie morgens weckt von der Polizei aus und jetzt wehrst du dich dagegen, weil du in einer besonderen, und jetzt bist du in dieser besonderen Situation, dass der Staat Gewalt anwendet, um irgendwas mit dir zu machen. Dann privilegieren wir dich, soll heißen, es gibt, du wirst weniger gut oder weniger schlimm bestraft, als das der sonst der Fall ist, wenn du einfach irgendjemanden auf die Nase gibst. Mhm. So, und jetzt, und das hat man umgedreht und gesagt, die arme Polizei, und das wird jetzt ausgeweitet auf jeden, der irgendwelche, in irgendwelchen krisenhaften Situationen, also ich frage mich, wann denn der Rechtsanwalt, ja, dran ist, ich freue mich drauf, ja, der ist ja auch in krisenhaften Situationen, wir sind noch nie angegriffen worden, aber also ne, du bist halt in krisenhaften Situationen und manche Leute reagieren da halt total falsch. Und jetzt muss man die Leute, die in dieser Situation falsch reagieren, besonders hart bestrafen. Das ist ja der Ansatz genau. 113, 115 StGB. Und das ist halt eigentlich was anderes. Man hat früher gesagt, wenn der Staat kommt und dich packt, dann bist du halt privilegiert. Und mittlerweile, wenn der Staat kommt und dich packt, dann musst du ganz besonders stillhalten. Weil sonst kriegst du, wirst du ganz besonders hart bestraft. Und da ist ja schon die Frage, ob das jetzt der richtige Weg ist. Und ich, jetzt werden es natürlich alle freiwilligen Feuerwehrfrauen und alle Polizeischülerinnen und so weiter sagen, ja, aber, genau, ja, aber. Aber zumindest insbesondere Polizei könnte man halt auch ausbilden. Oder die sind dann halt auch ausgebildet und vielleicht auch ausgerüstet. Ne?
Ach, ich also, weiß auch nicht. Also wenn ich jetzt einfach mal den Regelstrafrahmen angucke, so, der verweist ja alle.
Nicht unter 3 Monaten, ne?
Also, wenn wir den 113, das ist der Widerstand gegen Verstreckungsbeamte, auf den verweist der 115, die Regelstrafsamen sind bis zu 3 Jahre oder Geldstrafe. Und wenn ich mir daneben den 223 zum Beispiel angucke, den die Körperverletzung bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe. Also.
Ja, aber du musst ja auch nicht Körperverletzung, das reicht ja.
Nee, muss ich
dass
nicht.
Dass du aber Widerstand leistest. Das wird regelmäßig angezeigt, wenn du dich steif wie ein Brett machst, damit man dich nicht in den Wagen stecken kann.
Ja.
Also.
Ich verstehe.
Laura, Polizei.
Nein,
Laura,
ich verstehe schon den Unterschied.
Damit Laura, also das ist ja, ja die Sache, ne? Du musst den ja gar nicht aufs Maul hauen. Da kriegst du ja, da ist ja eine große Debatte, da hast du dann im Amtsgericht die große Debatte. Ist das jetzt schlimmer oder das Gefühl ist immer schlimmer, weil, also Polizei macht halt einfach sehr, sehr gute Lobbyarbeit. Aber tatsächlich die Sache, ich mache mich steif, ich will mich nicht von dir ins Auto stecken lassen. Und dafür gibt's dann mal, boah, ne? Drei Monate, glaube ich, ne? Mindeststrafe, nee, es gibt keine Mindeststrafe, aber wenn es dann, ne?
Ja.
So, wenn die Tat mit einem anderen beteiligt, gemeinschaftlich begangen
aber wird. Aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt den 115 angucke, den Absatz 3, wo es darum geht, ne, Hilfeleistung der Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst und so weiter, da geht es durch Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt. Also da muss ja schon was passiert sein. Da reicht es nicht und das läuft dann auch über den 113.
Ja, sehe ich alles, also ne, der heißt jetzt übrigens nach 113 wird auch bestraft, wer bei Unglücksfällen, gemeiner Gefahr oder Not
genau.
Hilfe leisten der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes, eines ärztlichen Notdienstes oder einer Notaufnahme oder eines Rettungsdienstes durch Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt behindert, also wird auch nach 113 bestraft, ne?
Genau, das meine ich ja. Aber das ist, wenn, da geht es ja schon, da geht es ja nicht nur, ich mache mich steif wie ein Brett, sondern da geht es ja um Gewalt. Oder um Drohung mit Gewalt, so.
Ja, du musst aber eigentlich den 114 nehmen, ne, für die täglichen Angriff. Und da ist es nämlich dann auch die 3 Monate, von denen ich die ganze Zeit rede.
Stimmt, ja.
Also wenn nämlich,
aber der
113 ist aber nur Widerstand leisten, ne? Also ich mache mich wie ein Brett, zack, bis zu 3 Jahre, so. Körperverletzung, was hast du gesagt? 3 sind bis zu 5 Jahre, ne?
Bei Körperverletzung, ja.
So, und Körperverletzung, also tätlicher Angriff auf Verstreckungsbeamte und so weiter, tätlich angreift. Tätlich angreifen reicht übrigens, da musst du übrigens, also es ist weniger, ne? Du musst keine Körperverletzung begehen. Es reicht eine Tätlichkeit, also eine Körperlichkeit. Wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft.
Und keine Geldstrafe.
Man könnte, genau.
Ja.
Ja gut, aber Freiheitsstrafe unter 1 Jahr, immer Möglichkeit auch, also die Frage, wird das zur Geldstrafe ausgesetzt? Ne? So, aber trotzdem, hier soll, das sagt uns der Gesetzgeber, es soll eine Freiheitsstrafe geben. Und zwar von 3 Monaten plus, also deine, du sollst auch vorbestraft sein. Ne? Also das ist schon eine Verstecherung, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. So, jetzt sind wir mal ganz
kurz in den 115. Ich weiß auch nicht, ob es Not tut oder ob man das nicht einfach wenn man, also ich weiß, es geht hier um einen tätlichen Angriff, da muss noch nicht was passiert sein, aber ja.
Also es gibt halt so verschiedene Szenarien, ne? Nehmen wir mal das Szenario, dort wird ein, du hast, also was denken denn Leute jetzt? Die Leute denken an sowas wie, da steht ein Krankenwagen und es fällt jemand um, ja? Und jetzt kommt ein Krankenwagen und die Feuerwehr und Polizei und rettet da jetzt irgendjemand. Und jetzt komme ich da angerauscht und sage, gehen Sie zur Seite, ich will in meinen Golfclub. Ja, und dann sagt der Polizist, regen Sie sich ab, gehen Sie weg. Und dann haue ich den Polizisten, damit ich mit meinem Porsche dann durch kann. Ne?
Ja.
So, vollkommen überflüssig. Sehen wir uns alle ein, was soll das? Ja. Jetzt gibt es aber vielleicht die Situation, wo ein Angehöriger von mir festgenommen wird und dabei schwer verletzt wird von der Polizei, warum auch immer, vielleicht wehrt er sich. Und jetzt bin ich irgendwie schlecht drauf, ja. Oder es wird ein Angehöriger von mir gerettet und ich verstehe das nicht, weil ich vielleicht gerade unter Schock stehe und weil ich gerade, also wenn ich so stark unter Schock stehe und so weiter, aber, also das sind halt Situationen, wo es einfach einen Konflikt gibt, wo es den Leuten nicht gut geht und wo die Leute nicht sagen, ich bin heute Morgen aufgestanden und mein erster Plan war, ich möchte mich mit der Polizei prügeln, sondern es ist jetzt irgendwas passiert, so, und das sind halt Situationen, wo ich nicht weiß, ob da eine Schärfung da sein muss. Naja, also ich bin damit nicht so, ihr merkt schon, ist so richtig, ich feiere das nicht so ab.
Nee, und wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das nur, also du erweiterst es halt immer mehr.
Ja.
So, weiß ich.
Also das ist auch die andere Frage, ne? Wenn ich da jetzt, es fällt einer neben mir um, ich fange an, den Erste Hilfe zu leisten, da kommt einer und haut mich, ja? Dann gut, dann wird sich das im Strafmaß, in der Schwere, also der konkreten im Straf, also in, das wird in der Strafzumessung wird das dazu führen, Mensch, du hast einen Ersthelfer angegriffen. Aber warum wird denn eigentlich der Ersthelfer weniger gut geschützt als der freiwillige Feuerwehrmensch, der mit seiner orangen Jacke 5 Minuten später angedüst kommt? Ja, das finde ich. Ich glaube, das ist der Hintergrund ist einfach ein sehr, sehr gutes Lobbying von diesen Gruppen, die da jetzt besser gestärkt werden. Ich gönne jedem sein gutes Lobbying, ob das aber systematisch sinnvoll ist, weiß ich nicht. So.
Genau.
Die letzte Sache, ne? Diese sozialen Netzwerke werden Straftatposts künftig nicht nur löschen, sondern mit bestimmten schweren Fällen auch melden müssen, den BKA melden müssen. Es gibt ja, das habe ich glaube ich schon mit dem Thema Kinderpornografie und Jugendpornografie berichtet, tatsächlich schon so teilweise Strukturen. Ich bin mal sehr gespannt, was das wird.
Ja.
Also außer eine Rechtsanwältin Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, die dazu führt, dass es doch viele, viele 10.000 Verfahren gibt, wo plötzlich Leute ihre bürgerlichen Existenz nicht sehen. Das finde ich also von der Sicht total super. Aber also ich bin mir echt da nicht sicher, ob die das Schaffen von so einer Meldestruktur ist halt auch ein bisschen schwierig. Weil ich meine, du kannst ja jederzeit, wenn denn diese Struktur erstmal da ist, kannst du jetzt sagen, ja, übrigens, wenn auch noch, also jetzt ist jetzt nur Kinderpornografie, wir können dann auch mal gucken, was man noch so melden soll, ne? Also da bin ich auch ein bisschen vorsichtig, wenn man erstmal beim BKA so ein laufendes System hat, dann wird bestimmt irgendwann jemand auf die Idee kommen, Mensch, da kann man ja noch ein bisschen was anderes machen, ne? Und noch ein bisschen, weiß nicht, Bandenkriminalität oder so.
Ja, völlig richtig.
Drogenkriminalität mit reinnehmen. Mhm. Und dann geht's halt richtig ab. So, Laura ist ein bisschen still, weil ich so viel rede und brabbel. Weiter geht's.
Nein, das ist schon in Ordnung. Damit wären wir aber durch mit dem Thema.
Benehmt euch im Internet, wäre der Tipp.
Wäre ein erster Tipp, ja. Geht insbesondere an die Männer da draußen.
Ja, und lasst diese Rettungskräfte ihre Arbeit machen. Und wenn es nicht, auch wenn es die Scheiß
Polizei ist. Lasst auch einfach generell jeden seine Arbeit.
Scheiß Polizei, in dem Moment subjektiv, ne? So, also, was hast du?
Erstmal jeden seine Arbeit machen lassen.
Ja, auch nicht, aber ja.
Im Regelfall.
Manche Leute.
Okay.
Ich sag mal, AfD-Abgeordnete, die sollen ja nicht zur Arbeit kommen. Gut.
Das stimmt.
Der König des Strafrechts, der Betrug. Laura.
Ja, wir machen jetzt endlich
den Betrug. Du hast dich bereit erklärt,
ja.
Uns einmal nochmal kurz in Erinnerung zu rufen.
So.
Der Betrug, was braucht man denn als allererstes dafür?
Also, beim Betrug, wir brauchen eine Täuschung über Tatsachen. Es kommt jetzt ein bisschen Theorie, sage ich mal. Daniel wird es vielleicht irgendwie noch aufbrechen und vielleicht hat er ein schönes Praxisbeispiel, aber ich mache jetzt erstmal ein bisschen Theorie. Also Täuschung bei Tatsachen, was ist eine Täuschung? Täuschung ist laut Kommentar erstmal jede intellektuelle Einwirkung auf das Vorstellungsbild eines anderen. Ja, wir JuristInnen müssen das manchmal so runterbrechen, damit alle es verstehen. Und wie macht man das? Entweder man behauptet unwahre Tatsachen oder ich kläre jemanden nicht über etwas auf, obwohl ich dazu verpflichtet wäre. Es gibt verschiedene Stellungen, wo ich dazu verpflichtet sein könnte, jemanden aufzuklären über gewisse Dinge und tue das nicht.
Machen wir am Ende tatsächlich, oder wir haben am Ende ein paar Beispiele, wo das sehr einfach
ist. Genau. Was sind Tatsachen? Es klingt einfach, ja. Alle konkreten Geschehnisse der Vergangenheit oder Gegenwart, die dem Beweis zugänglich sind. Das sind Tatsachen. Wie kann man täuschen? Ausdrücklich, indem man einfach lügt. Konkludent, indem man miterklärt. Das ist zum Beispiel, wenn ich einen Vertrag schließe und es gibt jetzt keine Anhaltspunkte, dass ich nicht zahlungsfähig bin, dann erkläre ich grundsätzlich mit, dass ich das zahlen werde.
Kommen wir am Ende auch noch.
Genau. Genau. So. Das ist der erste.
Also machen wir ein Beispiel.
Wenn du ein Beispiel hast, dann sag.
Also das eine Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich jetzt, das ist, wir haben unten ganz viele Beispiele, aber täuschen wir, wenn ich sage, diese Cola, die ich Ihnen verkaufe, ja, die ist, das ist Coca-Cola. Das ist nicht die günstige River-Cola. Ja. Ja, also ihr merkt schon, das sagt natürlich kein Mensch, sondern man sagt einfach, ich will diese Cola da kaufen, da steht drauf Coca-Cola drauf. Ja. Ne? So, dann ist klar, wir reden jetzt über den Verkauf einer Coca-Cola-Flasche, die von dem Coca-Cola-Konzert hergestellt wurde. Und ich habe nicht einfach hinten hinterm Kiosk River-Cola in die teure Coca-Cola-Flasche gepackt.
Genau.
Das wäre zum Beispiel eine, ne? Täuschung über Tatsachen.
Genau. Was muss durch die Täuschung passieren? Durch die Täuschung muss beim Gegenüber, also bei dem Opfer, das es betrifft, ein Irrtum erregt werden. Ein Irrtum ist jede Fehlvorstellung über die Tatsachen, die Gegenstand der Täuschung waren.
Also, ich glaube, ich kaufe gerade eine Flasche abgefüllt vom Coca-Cola-Konzern.
Genau. Aufgrund dessen, dass ich mich durch die Täuschung irre, muss ich eine sogenannte Vermögensverfügung vornehmen.
Ich bezahle die Flasche Cola?
Genau, also ein Tun, Dulden oder Unterlassen, das sich für mich vermögensmindernd auswirkt. Ja, ich zahle eine Cola.
So, und dann weg von der Cola, weil ich habe mich nicht eine Frage gestellt, über die ich vorhin gestolpert bin. Laura, ich möchte dir gerne eine Frage stellen. Und nicht lesen, was da steht, weil
das der vegane Gips
hat. Ich weiß das natürlich. Aber Laura, sind sexuelle Handlungen eigentlich Vermögen?
Nee.
Also wenn ich sage, das ist eine echte Cola, gib mir mal ein Küsschen. Nicht zu dir. Zu jemand anders Erwachsenen. Ja? Ja. Sexuelle Handlung, ein Kuss muss nicht immer das sexuelle Handlung sein, ist es aber häufig, wenn Zure mit im Spiel ist. Also, das ist nämlich eine Frage, die man sich mal stellen kann. Sind sexuelle Handlungen Vermögen? Und das finde ich relativ spannend, wenn ich nämlich zum Beispiel mich bei Tinder anmelden würde und dort irgendwelche Sachen, das hatten wir auch schon mal diskutiert auf Vorwurf, auf Einwurf, ob ich dann so tue, als wäre ich ein erfolgreicher Rechtsanwalt mit einem Porsche, heute ist es Porsche, und in Wirklichkeit fahre ich keinen Porsche und auf der anderen Seite geht es jetzt aber darum, nur mit einem Porsche-Fahrer zu kopulieren und das nutze ich dann aus und am Ende fliegt auf, dass mein Auto schon mit P anfängt, aber es leider ein französisches Fabrikat ist. Ja, danke, Laura, so, ne? Also, aber ich war Samstag Tesla fahren und das nächste Auto wird ein Tesla, aber das ist ein anderes Thema. Also, und dann tue ich so, als wäre ich tue so, als wäre ich Porsche und dann wird mit mir geschlafen und dann nachher ist die Sache, ich zeige an wegen Betrugs, ja? Ja. Nein, sagt der BGH, sexuelle Handlungen sind kein Vermögen, ja? Es sei denn, wenn bereits zum Zeitpunkt der Täuschung klar ist, dass Sex nur gegen Bezahlung stattfinden soll, Klammer auf, in Germany we call it Prostitution. Ja? Ja. Also, wenn man eine Prostituierte täuscht oder einen Prostituierten, bleiben wir mal in der Realität, eine Prostituierte täuscht, ja, du schläfst jetzt mit mir und anschließend gebe ich dir irgendwas von Wert und dafür schläfst du mit mir und später stellt sich raus, die Packung war leer, weiß der Teufel irgendwas, ja, es gibt kein Geld. Dann ist es eine Täuschung, ja. Dann ist die Vermögensverfügung der Sexualakt an sich. Oder was da halt noch mit quasi inkludiert ist, kommt auch an, was man aushandelt, Freunde, ne, so. Aber an sich, außerhalb dieser Sphäre, Sex nur gegen Bezahlung, ja, Discord Girl oder was auch immer, dann, ist das kein Vermögen und damit, zack, auch kein Betrug.
Genau. Also es gibt auch noch die Möglichkeit, den Vermögensbegriff zu definieren. Das habe ich jetzt hier gelassen. Da würde sowas...
Das brauchst du auch nicht, weil der BGH sagt alles. Das stimmt. Alles, was einen Wert hat. Also für die, warum spricht Laura das an? Im Studium lernt man jetzt 25 Vermögensbegriffe, eigentlich drei. Aber es interessiert den BGH am Ende alles nicht.
Das ist immer ganz praktisch. Später
Der
zu üben.
BGH sagt, who cares?
So, also wir haben jetzt die Vermögensverfügung und dann muss dadurch ein Vermögensschaden entstanden sein. Das ist noch ein bisschen spannend. Da guckt man sich die Vermögenslage des Geschädigten vor und nach der Verfügung an. Wenn wir eine sogenannte einseitige Vermögensminderung haben, also ich gebe etwas und bekomme dafür nicht zurück, dann hast du grundsätzlich immer einen Schaden. Es sei denn, du weißt, dass du dafür nicht zurückbekommst, dann ist es eine bewusste Selbstschädigung. Die Rückausnahme davon ist der sogenannte Spendenbetrug. Willst du da kurz was zu sagen?
Ja, ich sitze im Park, nee, anders. Ich baue im Park ein Häuschen auf und schreibe drüber, rettet dicke Kinder, nein, dicke Kinder ist gemeint, rettet Kinder in Afrika, ja. Und dann mache ich da so ein bisschen was Ding und dann kommt Laura vorbei und sagt, Mensch, die retten Kinder in Afrika, hier gibt's 100 Euro dafür, dass sie die nach Afrika schicken, damit es da Kindern besser geht. So, und dann gehe ich mit dem 100-Euro-Schein in die Eisdiele und esse 100 Euro Eis. Also, oder 100 Eis. Ja, so. Und so, jetzt kommt Laura vorbei und sagt, Moment, ich wollte doch aber dicke Kinder in Afrika und nicht dicke Kinder in Deutschland retten.
Genau, das ist eine sogenannte Zweckverfehlung dann. Genau, das ist bei der.
Kommen wir unten nochmal zu, dass wir noch ein bisschen agiler drüber sprechen.
Ja, genau. Dann haben wir noch was, das ist auch ganz interessant, wenn wir zum Beispiel Verträge haben und das funktioniert auch. Also ich bekomme etwas und zahle das und grundsätzlich ist das auch eine gleichwertige Gegenleistung, die ich bekommen habe. Also ich bekomme das, ja, das ist so viel wert, wie ich dafür bezahlt habe. Kann es trotzdem ein Schaden sein, wenn es sich um einen persönlichen Schadenseinschlag handelt? Das ist ein schönes Wort. Und zwar, wenn ich zum Beispiel über die Nutzbarkeit des Gegenstandes getäuscht wurde. Also das klassische Beispiel sind diese Felgen immer, die man kauft, weil man glaubt, man darf sie benutzen und dann stellt sich aber raus, die haben gar keine Zulassung für den Straßenverkehr und ich muss quasi Folgemaßnahmen treffen, um sie zulassungsfähig zu machen, die mich Geld kosten. Genau, und das wäre dann wäre es halt trotzdem ein Betrug, weil ich halt durch weitere Sachen, also entweder weil ich sie gar nicht nutzen kann, dann bin ich so geschädigt oder weil ich weitere schädigende Maßnahmen treffen muss, um sie zu nutzen.
Das heißt aber, ich will jetzt gerade bei dem Felgenbeispiel, bei dem Felgen, dann muss ich darüber täuschen, dass die im Straßenverkehr
Genau,
zugelassen
ja
sind.
genau. Das ist dann die
Indem
Täuschung.
ich sie zum Beispiel so anbiete, als wäre das so. Ah, alles
Indem ich
klar.
sage, ne, das sind hier beispielsweise, das sind Originalfelgen von XY.
Aha,
So.
und dann sind sie
Und
das
dann
nicht.
sind sie das nicht. Und dann, sie sind vielleicht trotzdem genauso viel wert. Warum auch immer, sind vielleicht trotzdem wertvolle Felgen, aber sind nicht nutzbar. Und dann.
Ja, oder ich kaufe sie so günstig, dass sie das, was ich, also, ne, wenn ich sage, die Originalfelgen kosten ein Stück 1000 Euro, jetzt kaufe ich sie für 500, die sind aber auf jeden Fall 500 wert, aber sind halt nicht sind nicht zugelassen, ich muss was machen, damit sie zugelassen werden, irgendwie abnehmen lassen oder so, macht man das, glaube ich, bei Fahrzeugen, ne? Und, alles klar. Und dann habe ich nämlich doch einen Schaden, weil ich nämlich dachte, ich bin mit 500 raus, dann kommen nochmal 200 Euro pro Puschen dazu, das irgendwie
Genau.
alles klar, zuzulassen.
Ja.
Alles klar. Das ist ein schönes Beispiel,
Dann
wie ich
kennst du
jetzt
das gar nicht.
sagte.
Das ist doch der Plagiatfelgenfall. Das ist doch das.
Der Plagiatfelgenfall.
Ja.
Nee, nicht der Plagiatfelgenfall, sagt mir
Gibt
nichts.
es auch noch mit der Melkmaschine und so, die dann nicht nutzbar ist und umgerüstet werden muss oder so. Ja.
Ich kenne tatsächlich die Melkmaschine.
Ja.
Jetzt, wo du es sagst, aber ich kenne auch ungefähr, also ich kenne auch ein paar andere, wir kommen gleich dazu.
Okay, alles klar. Das ist auf jeden Fall,
Vielleicht,
ja.
ja, einmal zusammenzufassen im objektiven Tatbestand, da sind wir jetzt nämlich. Man muss täuschen, durch die Täuschung muss sich jemand irren, ein Mensch, ja.
Sehr gut.
Durch den Irrtum eines Menschen, ja, muss der sagen, ich bewege irgendwie einen Teil eines Vermögens, entweder das eigene oder auch ein drittes,
Genau.
das geht auch, ja. Und dadurch muss am Ende irgendjemand muss am Ende der Getäuschte einen Schaden haben. Oder wenn es nicht der Getäuschte ist, dann der, dessen Vermögen eingegriffen werden kann. Also ein Dritter muss einen Vermögensschaden haben. Diese vier Sachen müssen passieren, damit man objektiv von einem Betrug spricht. Und das ist alles so dadurch, 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 dadurch.
Ja,
Ja, das muss man
das
natürlich
baut
lernen.
aufeinander auf.
Wenn man das lernt, dann lernt man auch, so hat es Laura ja auch geschrieben, dadurch Vermögensschaden. Deswegen betonen wir es nochmal. Genau, das ist also Betrug.
Genau. Dann
kommt. Fehlt sowas?
Ja, es ist immer.
Im subjektiven.
Ja, genau, im subjektiven Tatbestand. Wir haben wieder einen Vorsatz. Also wir haben den Vorsatz an sich. Da kann ein bedingter Vorsatz ausreichen. Also das für Möglichkeiten der Tatbestandsverwirklichung und das Billigende in Kauf nehmen. Also die leichteste Vorsatzform. Und dann haben wir aber eine Zusatzanforderung, und das ist die Absicht stoffgleicher Bereicherung. Also die Absicht ist das gezielte Wollen der Tatbestandsverwirklichung.
Und ganz kurz, was ist eine Bereicherung, Laura? Ich mach gleich den Rest.
Ja.
Also, Bereicherung, Entschuldigung, dass ich frage.
Nee, ich, ja.
Bereicherung ist ganz einfach. Man will einen wirtschaftlichen Vorteil haben. Darum geht's, ne?
Ja, das nicht. Ja, ja, stimmt.
Weil man es so lustig findet, dass jemand mit den falschen Felgen durch die Gegend fährt, sondern man macht die Bereicherung, man möchte, dass das eigene Vermögen gemehrt wird oder ein drittes Vermögen gemehrt
wird. Genau.
Ne? Ich, ja, das ist richtig, ja. Ich verkaufe die falschen Felgen, damit Laura mal als arme Referendarin mal 200 Euro auf dem Konto hat. Ne? So, das wäre auch in Ordnung. Also man kann auch betrügen zu anderer Leute oder anderer ja, Gesellschaften Vorteile oder so. Ne? Also man muss immer nicht offiziell betrügen. So, und stoffgleich, das ist so eine
und
Sache.
Und jetzt kommen wir zur Stoffgleichheit, genau. Und das ja, ist genau, immer das, diese
das
große.
Das verstehen im Studium die meisten Leute auch nicht. Und ehrlich gesagt habe ich, glaube auch erstmal recht verstanden. Macht aber nichts, weil es ist ganz einfach. Also, der BGH sagt nämlich, wir reden also über die Absicht. Ne? Es geht also darum, was passiert im Kopf des Täters. Und der Täter muss gerade deswegen handeln, oder die Täterin, um sich zu bereichern. Und zwar stoffgleich. So, was heißt stoffgleich? Da sagt der BGH, der Vorteil muss die unmittelbare Kehrseite der täuschungsbedingten Verfügung sein. Er hat gesagt, alles ist ja logisch, ne? Können wir zu Ende machen? Also, ja. Aber gehen wir mal schnell. Oder halt auch nicht, ja? So, also. Wir sind im Kopf des Täters, ja? Jetzt gibt es einen Vorteil. Der Vorteil ist deswegen, warum man es macht, das geht also um diese Bereicherung. So, und da gibt es jetzt es gibt die täuschungsbedingte Verfügung. Die täuschungsbedingte Verfügung ist das, wo wir oben drüber gesprochen haben. Ich bezahle die falsche Cola. Ja, oder ich bezahle die falschen Felgen. Das sind so diese Bedingungen. Also ich nehme etwas oder ich lasse das zu, das ist natürlich, aber meistens geht es beim Betrug ja darum, ich bezahle was. Ja? Ja, und dieses Bezahlen ist die täuschungsbedingte Verfügung. Weil ich das natürlich auch so. Und jetzt muss der Vorteil, den ich bekomme, ja, als Täter, der muss aus dem Stoff, also aus dem Geld, sagen wir jetzt mal vereinfacht, dass da unten, also unten wird bezahlt und ich muss am Ende, oder vorne wird bezahlt und am Ende bekomme ich aus dieser Bezahlung etwas heraus, aus dem gleichen Stoff und habe dadurch meinen Vorteil. Also, bleiben wir noch das Beispiel. Laura kommt bei mir an den Kiosk, sagt, ich hätte gerne die Coca-Cola. Ich gebe Laura die Coca-Cola, die in Wirklichkeit eine umgemodete River-Cola für den heilen Preis ist. Ich weiß nicht, was Coca-Cola kostet, ne? Also eine günstige Cola aus dem Aldi, ne? So ein pures Zucker mit schwarzer Farbe, ne? Nicht der hochwertige Stoff. So, ja. Und jetzt verkaufe ich den jetzt. Und jetzt bin ich als Kioskbetreiber, habe ich jetzt einen Euro mehr als geplant, weil ich nämlich die günstige Cola gekauft habe und nicht die teure Coca-Cola. So. Das ist stoffgleich, ne? Von dem Geld, was Laura bezahlt, bekomme ich einen Teil, stecke den ein und sage, haha, wieder einen Euro mehr für die Villa, ne? So und so weiter. Jetzt gibt's aber andere Konstruktionen, wo ich einen Vorteil habe und auch ich irgendwie täusche, also aber und auch Vermögensverfügung alles gibt, aber mein Vorteil ist nicht aus dem Geld, was Laura bezahlt. Und wir nehmen mal das Beispiel: Es gibt Belohnungsfälle und Provisionsfälle. Das sind die beiden Bereiche, wo das überhaupt interessant wird. Vor allem den Belohnungsfall ist einfach klar. Also ich habe einen Nachbarn, ich hasse den Nachbarn. Ja, warum? Der hat einen Hund und der bellt immer. Ja, und jetzt bin ich ja im Golfclub, wir erinnern uns, ich fahre mit meinem Porsche in den Golfclub und am Ende habe ich im Golfclub, treffe ich den Tierarzt von meinem Nachbarn und der erzählt mir, dass der nervige Hund am nächsten Tag da hinkommt, ja, und da irgendwie durchgecheckt wird und ich sag, hey, Freund, 500 Euro bar auf die Tatze, wenn du dem Hundehalter nebenan sagst, der Hund ist unsäglich krank und wird unter extremsten Schmerzen sterben. Und die einzige Lösung ist jetzt, dass ich ihn human, wie ich bin, für dich einstifte. Mach das mal. So. Und dann macht er das auch. Dann kommt er mit meinem Nachbarn mit dem Hund zum Tierarzt. Der Tierarzt sagt, oh Gott, der Hundebesitzer sagt, na dann, hier bezahle ich dich und du bezahlst jetzt und bezahlt den für einen tiergerechten Einstifter und der Hund wird eingestifert. Dann kommt er zu mir und sagt, hier ist der tote Hund oder Foto, sagt mir das. Ich sage, alles klar, 500 Euro.
Ja.
Ja. Wenn man das jetzt durchprüft, wird man feststellen, dass irgendwie alles drin ist, ja. Aber der Vorteil, der da ist, ja, warum macht der das? Wir sind im Kopf von dem Täter, ja. Der C tötet ja nicht den Hund. Oder anders. Er täuscht nicht, ja, damit er später den Hund töten kann. Damit er die Bezahlung für das Einschläfern bekommt. Das ist ihm egal, ja. Das ist ihm vielleicht sogar zuwider, der arme Hund. Mhm. Aber er will von mir die 500 Euro haben.
Ja.
Und das ist dann, zack, nicht stoffgleich. Weil das, die 500 Euro kommen ja von meinem
super gut
laufenden Kanzleigeschäft. Und nicht aus, ja. aus dem, wir tun mal so, als wenn der Hund krank ist. Mhm. So, und das ist nicht stoffgleich, Belohnungsfälle. Ja, ich töte, lasse den Hund töten und so weiter und so fort. Jetzt kann man natürlich diskutieren, so ein paar mehr Strafbarkeiten, wenn ich einen Hund einschläfern lasse, obwohl das nicht ist, so, ne. Aber erstmal jetzt nur für den Betrug. Der C ist jetzt kein Betrüger. Ja, also zumindest nicht wegen der 500 Euro. Vielleicht ist er Betrüger aufgrund der Bezahlung, die er bekommt für das Einschläfen des Hundes, aber nicht wegen der 500 Euro. Ja. Das gehört da nicht rein. So, dann gibt, das ist der eine Fall, das ist ein Belohnungsfall, weiß nicht, ob es in der Realität wirklich so oft gibt, aber es gibt alles in der Realität. So, dann gibt's die, sonst hätte der BGH das noch nicht wegen. Dann gibt's die Provisionsfälle. So, weil mein Kanzleijob doch nicht so gut ist, verkaufe ich nebenher
Staubsauger.
Ja, man kennt das ja. Ding Dong, wollen Sie einen Staubsauger kaufen? Oh ja, kommen Sie rein. Ja, mitten in der Pandemie. So, also, ne, ich verkaufe einen Staubsauger. Und jetzt erzähle ich meinem Nachbarn, ja, der hat ja keinen Hund mehr, der hat den Hund noch, weil ich mache das natürlich nicht so. Wissen Sie, dieser Staubsauger, der ist ganz, ganz speziell dafür entwickelt worden und gemacht worden für Leute wie Sie mit einem Hund, so einen Hund, wie Sie haben. Der macht nämlich irgendwas ganz, ganz Tolles mit Hundehaaren. Ja, und dann sind die irgendwie ganz besonders gut weg, weiß der Teufel was. Also ich täusche den. Ja, ich sage, naja, der Staubsauger, der ist schon sehr, sehr teuer, aber der hat eine Spezialfunktion. Und jetzt mache ich nicht so ein bisschen, wie man das in der Werbung macht, das ist ja auch, da kommt gleich mal drunter, also man darf schon Werbung machen und auch übertreiben, aber ich erzähle irgendwas, ja, was wirklich gar nicht, ich lüge den an, nee, da steht zwar 2000 Watt, dass er den braucht, wenn der läuft, aber in Wirklichkeit braucht er nur 200 Watt, den kannst du den ganzen Tag benutzen, der kostet nicht viel Geld, ne, sowas, wo es halt schon, ne, wo es über den, man darf schon werben, ne, man darf schon sagen, ist der geilste Staubsauger auf dem Planeten, aber man darf halt über bestimmten Punkt nicht übergehen. Also zum Beispiel sage ich, nein, der verbraucht keinen Strom, kaum Strom. So. Und jetzt jetzt vermittle ich, also für meinen Staubsaugerhersteller, vermittle ich ein Staubsaugergeschäft. Ja. Und jetzt passiert Folgendes. Unabhängig davon, also ich, das wird alles ausgefüllt, ich täusche den. Der kauft auch einen Staubsauger mit dem Unterschreiben des Kaufvertrags. Liegt schon eine Vermögensverfügung vor, weil er jetzt nämlich verklagt werden kann, dass er dieses Geld bezahlen muss. Und auch wenn er das anfechten kann. Und jetzt gehe ich damit zu meinem Staubsauger hin und sage, hier, Freund, der hat noch keinen Cent bezahlt, aber immer wenn ich so einen Staubsauger vermittle, kriege ich von den 100 Euro, hier ist der Kaufvertrag, und der macht seine Kasse auf, greift hinein, gibt mir 100 Euro und sagt, hier ist deine Provision. So. Dann sagt, jetzt sind wir wieder in meinem Kopf, jetzt sagt der BGH, naja, ich ging bei der Täuschung des Bs, ne, der B kauft jetzt einen Staubsauger, der gar nicht so ist, wie sie es vorgestellt hat, nicht Stoffgleichheit, die 100 Euro, weil ich mache das ja nicht, weil ich den, also jetzt nochmal die Frage, was mache ich denn, warum mache ich das? Ich mache das, weil ich die 100 Euro haben will. Ich mache das nicht, weil ich will, dass der Staubsaugerhändler damit sein Geschäft zum läuft. Also ich mache das ausschließlich für die 100 Euro. Deswegen erstmal, ich täusche den A, der A kriegt den Staub und so weiter. Ich bekomme 100 Euro, aber die sind nicht stoffgleich. Die sind nicht von dem Geld, die der irgendwann mal für den Staubsauger bezahlt. Der C, also der ist ja gesehen in meinem Vorlauf, also der Staubsaugerhändler, der täuscht ja auch nicht meinen Nachbarn, der jetzt den Staubsauger kriegt, ja, der gar nicht so ist, wie er sein soll, weil der weiß von der ganzen Sache nichts. Ja, dass ich losmarschiere und irgendwelche Leute belüge, das weiß der nicht. Ich täusche jetzt aber den C, also den, Entschuldigung, jetzt bin ich zurückgefallen, also ich täusche meinen Staubsaugerbetreiber, weil ich sage dem ja, pass mal auf, Freund, ich habe hier einen Staubsauger für dich verkauft und der ist genauso, wie er sein soll. Ja, der Vertrag, nicht der Staubsauger. Der Vertrag ist genauso, der ist nicht anfechtbar, in Wirklichkeit ist der anfechtbar. Das ist jetzt ein Betrug. Ja, ich betrüge meinen Staubsauger-Dude, der mir die Staubsaugervermittlung überlässt, weil ich ihm sage, hier ist ein Vertrag, der ist genauso, wie wir abgesprochen haben, also nicht anfechtbar. Und in Wirklichkeit, weil ich getäuscht habe, das ist ein Vertrag, das ist ein Betrug, aber ich habe keinen Betrug gegenüber dem Typen, der den Staubsauger gekauft hat.
Ja.
So. Tada, das ist dieses Jobzeichen. Dreiecksbetrug. Ich begehe den Betrug an einer anderen Stelle als gedacht. Ja?
Genau, ich glaube, das kann man sich ein bisschen merken, ne? Dass es eigentlich immer so Fälle sind, wo es nicht nur zwei Personen betrifft.
Ja. Und wo das Geld woanders herkommt.
Genau.
Ja? Also könnte man auch noch ein bisschen anders konstruieren, aber das sind die Fälle.
Ja.
Könnt ihr euch vorstellen, wie oft das in Realität so ist? So, vielleicht noch zwei Hinweise. Und zwar beim Betrug. Der Betrug ist ja der König des Strafrechts, würde ich sagen, ja, weil er so viel, so bunt ist und so viele Sachen macht. Also ihr seht schon Hunde. Also wir kommen auch gleich noch mal ganz viele Sachen, wie man betrügen kann. Es ist also wirklich
schön,
das prallste Leben. Also wirklich schön. So, es gibt noch zwei Sachen, über die man sprechen muss. Einmal der besonders schwere Fall. Ja, also der besonders schwere Fall hat eine Besonderheit. Da gibt es nämlich immer gleich 6 Monate Freiheitsstrafe für. Und der liegt in der Regel vor, wenn man gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt. Wenn man
Bande sind drei Personen.
Mindestens drei Personen.
Gewerbsmäßig genau. Ist fortlaufende Einnahmequelle.
Richtig. Ein Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt oder in der Absicht handelt, durch die vorgesetzte Betrug für große Zahl von Menschen, die in die Gefahr des Verlustes von Vermögenswerten zu bringen. Wenn ich zum Beispiel so Aktien verkaufe, die es nicht gibt oder so.
Mhm.
Wenn ich eine andere Person in eine wirtschaftliche Not bringe. Bringen ist wichtig, wenn du nichts hast und ich nehme dir noch was weg und dann hast du noch weniger, ist auch so eine Sache, ne?
Ja.
Seine Befugnisse als eine Stellung als Amtsträger missbraucht oder einen Versicherungsfall vortäuscht, nachdem er einen anderen zu dem Zweck eine Sache von bedeutendem Wert in Brand gesetzt hat oder eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört hat oder ein Schiff zum Sinken oder Stranden gebracht hat, ne? Also verbrennen oder irgendwas mit Schiffen ist auch immer besonders
schwer. Lass das
also, und dann gibt es noch, ja, genau, ja, und wenn nur, nicht in Kanälen, so. So, und dann, da habe ich auch länger gebraucht. Es gibt, wie heißt denn dieser Zivilrechtsfall? Der Fleet-Fall? Leute, wenn ihr mal wirklich Kopfschmerzen haben wollt, googelt mal der Fleet-Fall im Zivilrecht. So, aber kommen wir nochmal kurz weiter. Und dann gibt es noch eine ganz, ganz, ganz fiese Regelung. Und zwar mit Freiheitsstrafe von einem Jahr, also immer mindestens ein Jahr, bis zu 10 Jahren und minder schweren Fall ein bisschen weniger, wer wird bestraft? Wer den Betrug als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung zur Straftaten und so weiter. Mhm. Also, und dann gewerbsmäßig begeht. Also, wer gewerbsmäßig, also immer wieder, als wäre das ein Job, ja, kriegt mindestens 6 Monate. Wer eine Bande ist und sich betrügt, kriegt auch 6 Monate. Wer als Bande gewerbsmäßig handelt, kriegt für jede einzelne Betrugstat ein Jahr.
Mhm.
Es sei denn, und so weiter. Und das ist natürlich schon, da ist Musik drin, weil dann geht's richtig schnell und richtig viel Knast. Ja?
Ja.
Da kann man mal schnell wegen 3 Betrügereien mal seine 4,5 Jahre kriegen. Ja? Kommen wir nochmal zu. Aber das zeigt mal so als Hintergrund. Es geht um 20 Euro, es ist aber bandenmäßig und gewerbsmäßig 1 Jahr Mindeststrafe. Bums. Dann auch mindestschwerer Fall, aber dann sind es immer noch 6 Monate. Aber es geht schnell um ein Jahr. Das ist vielleicht so die Sache, die man im Kopf
haben muss.
So, Laura. Und Laura und ich haben vorhin abgesprochen. Ich habe heute eine wunderschöne.
Eine sehr lange Liste.
Eine sehr lange Tabelle, tabellarisch. Und Laura versucht das jetzt mal alles vorzustellen. Das wird sie auch super hinbekommen. Versuchen es gemein. Laura stellt die vor. Und ich schreibe dann so ein bisschen, da so Sachen zu. Laura, was ist denn dann eigentlich? Wir gehen das einfach mal knallhart durch. Und es sind ein paar lustige Sachen drin.
Ja.
Und ein paar traurige Sachen. Und sehr viele Sachen, wo ich Geschichten erzähle, die interessant sind. Kleiner Hinweis. Glaubt bloß nicht, nur weil ihr diese Folge hört, dass ihr jetzt die geilen Betrüger seid, das funktioniert alles nicht. Deswegen kenne ich die. Die richtig guten Betrüger kenne ich nicht, weil die kommen ja nicht in die Kanzlei. ja, und wenn ihr glaubt, ihr könntet einen Betrug begangen haben, dann legt man 3 oder 4 Betrüger rein, dann legt mal ein bisschen Geld zurück, damit ihr euch einen Anwalt leisten könnt, weil wie gesagt, es geht schnell um viel Geld. Ja, so. Also viel Zeit auch ins Leben. So, Laura fängt mal an mit dem Eingebungsbetrug. Laura, was ist das?
Also beim Eingebungsbetrug täusche ich über meine Fähigkeit oder auch meinen Willen, etwas zu leisten. Also entweder eine Lieferung oder im Regelfall, aber häufig sind es einfach Zahlungen.
Genau. Bestes Beispiel, ich kaufe mir ein auf Rechnung etwas, einen Computer,
ja.
Ein Laptop, ein MacBook auf Rechnung. Kostet 3.000 Euro, ich bekomme aber nur ALG 2, Hartz 4, ich weiß, ich kann das niemals bezahlen.
Genau, also zum Zeitpunkt der Bestellung, das ist
da relevant. Zum Zeitpunkt der Bestellung. Was anderes, ich kaufe mir das MacBook auf Rechnung, später komme ich nach Hause, werde entlassen und kann mir das nicht mehr leisten, aber zum Zeitpunkt der Bestellung kann ich mir das nicht leisten. Oder ich will es nicht.
Genau, oder
ich habe 3.000 Euro, aber ich bestelle das trotzdem und ich bezahle ja aber nicht, weil ich weiß, die kümmern sich eh nicht.
Mhm. Ne? Genau, das ist der klassische Eingebungsbetrug.
So, dann haben wir etwas, das habe ich jetzt genannt, E-Mail-Betrug oder viel schlimmer noch, jede Amtsanwältin und jeder Amtsanwalt, das sind also kleine Staatsanwälte und kleine Staatsanwälte, so könnte ich merken, bundesweit stöhnen auf. E-Mail-Betrug oder Kleiderkreiselbetrug.
Das heißt jetzt Vinted übrigens.
Wie heißt das jetzt?
Vinted.
Ah, jetzt bin ich aber, jetzt wollte ich vorzeigen, wie up to date. Vinted, okay, Vinted-Betrug. Es gab wirklich in Hildesheim mal eine Kleiderkreisel-Staatsanwältin.
Oh.
Also Amtsanwältin. Die hat nichts anderes gemacht. Aber die wird jetzt Vinted sein, ja. Okay. Vinted. Wie Vintage?
Ja.
Nur anders?
Ja, mit D.
Okay.
Ja, genau.
Also, ganz kurz. Laura, warst du schon mal auf Kleiderkreisel Vinted? Oder muss ich das kurz erklären für Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Kleiderkreisel ist?
Ich weiß, was das ist. Aber, also da kann man primär, es ging mal nur um Kleidung. Inzwischen geht's auch, weil es gab auch mal Mami-Kreisel und inzwischen ist es ein Ding. Halt Vinted.
Da kann ich ganz kurz, bei der Mami-Kreisel, kann ich mir da Mamis besorgen?
Nein.
Oder? Und wenn, was für welche? Mamis zu
Turmeric?
Oder einen Ersatz für die bestehende Mami?
Warum? Warum? Wirklich? Also.
Entschuldigung, was macht man jetzt denn da, Mami-Kreisel?
Da hat man Sachen von seinen Kindern
verkauft. Ich habe eine Mami bestellt, verkauft. Das ist voll die falsche.
Oh, Himmel,
was hat Kinder verkauft?
Dinge von seinen Kindern, Kleidung oder Spielzeug oder so.
Ach so.
Genau, aber im Regelfall geht es bei Kleiderkreisel jetzt Vinted um Kleidung, die man dort verkauft. Also ein eBay quasi nur für Kleidung.
Für gebrauchte Kleidung.
Genau. Und der Betrug dabei liegt darin, wenn ich das entweder bei eBay oder bei Vinted etwas verkaufe, das es nicht gibt. Oder ich verkaufe es 100 Mal. Was?
Genau, das war jetzt ganz witzig, weil Laura hat die Liste gemacht und sehe, wie Laura das liest. Oder ich verkaufe es 100 Mal. Das ist tatsächlich der Klassiker. Ja, so kommen die Mandanten so richtig ins Geschäft. Und dann sind wir immer gleich oben beim Gewerbsmäßig. Und wenn dann noch die Schwägerin und die Schwester mithelfen, dann ist so richtig vorbei, ne? Die Schwägerin, also die Frau und die Schwägerin, so. Also, ich mache mal ein Beispiel. Es gibt Leute, die versuchen bei eBay, ein beliebter Kram ist, einen Kinderwagen zu kaufen und werden übers Ohr gezogen. Ja, und dann denken die sich, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt nehme ich diese Anzeige von dem Typen, der mir den Kinderwagen nicht verkauft hat oder verkauft hat, aber nie geliefert hat, kopiere die und mach das einfach auf. Mhm. So habe ich das tatsächlich mal erlebt. Und das Problem ist, Kinderwagen, wenn man da losgeht, das ist schlimmer als Gebrauchtwagen offensichtlich. Also tatsächlich diese Mutti, Kinder, Eltern, Gebrauchtsachen, das ist so ein richtig heißer Bereich. Da kann man an einem Tag auch 10-mal den gleichen Kinderwagen verkaufen bundesweit. Ne? Also ob es jetzt bei eBay Kleinanzeigen oder bei eBay ist, ne? Wenn man so tut, als wenn man da gibt's so Porsches, sag ich mal, für Kinder, ja, also da kann man richtig Cash mit machen. Klassiker ist Bezahlung per Vorkasse, überweist doch schon mal, ja, und dann ist das Geld halt weg. Dann Bezahlung per Fake PayPal kennen die meisten nicht, ist zurzeit ganz heiß in Dings. Also man kriegt eine gefakte E-Mail von PayPal, das Geld ist da. Ah, das wäre okay. So der Tipp, wenn ihr per PayPal euch irgendwie bezahlen lasst. Da geht es darum, dass man quasi die Ware verschicken soll, ja. Und dann kriegst du eine gefakte PayPal-Nachricht, da immer drauf achten, ist das Geld wirklich da. Ist eigentlich dann schon ein Vorschuss, aber da reden wir gleich zu. Dann gibt's die Bezahlung per PayPal als Freundin, das kennt ihr auch, ne? Ja, überweist man das Geld ja, dann könnt ihr das nicht wiederholen.
Genau, das ist wichtig, weil man sollte das eigentlich, glaube ich, immer machen, wenn man irgendwo was von einem gewissen Wert kauft, dass man das nicht PayPal als Freunde und Bekannte macht, weil dann hast du diesen Käuferschutz halt nicht.
Genau. Der Käuferschutz von PayPal ist eh löchrig wie ein Käse. Aber das ist das Einzige, was man quasi jetzt machen kann. Ich glaube, es wird hunderte Rechtsanwälte geben, die nur davon leben, irgendwelche Vollidioten zu verfolgen, die halt so mit so kleinen Betrügereien bei eBay versuchen, da irgendwie Geld zu machen. Mhm. Weil der Trick ist ja nicht, also cooler Betrüger lässt sich ja nicht per Vorkasse das Geld schicken. Also die meisten Leute machen das wie folgt, ne? Du verkaufst halt 100 Mal den Kinderwagen, buchst das Geld ab und hoffst, dass nichts passiert. Ja, das machen Leute tatsächlich und die sitzen dann vom Amtsgericht und stammeln da rum und dann gibt's halt, wie gesagt, wenn zwei Leute, dann gibt's halt irgendwie die 1,5 Jahre auf Bewährung und die Leute müssen jetzt halt 100 Leuten ihren Kinderwagen zurückzahlen, könnt ihr überlegen, wie das klappt alles, ne? Mhm. Nämlich gar nicht, also das Geld ist weg. So, aber die Leute werden ja bestraft. Spannend wird's ja erst, wenn man das Geld irgendwie anders wäscht, ne? Wenn man nämlich dafür sorgt, dass man das Geld, was man bekommt, dann irgendwie hinten rumkriegt und da ist PayPal als Freunde tatsächlich super, ich übernehme so einen Account. Irgendwo gibt's, man kann Genau, dann lasse ich mir das als Geld schicken, als Freunde, dann kann es nicht zurückgebucht werden und ich kann es weiter verbuchen. Ne? Also wenn man bei eBay was kauft oder beim Kleinerkreisel und nicht das übernehmen will, dann ist tatsächlich der Tipp PayPal als Dings, dann hat man wenigstens diesen Käuferschutz. Außerdem sorgt er dafür, es gibt Versicherungen, das wäre auch noch so ein Tipp, da kommt nochmal Versicherungen für sowohl für Bezahlen per, also online kaufen, als auch für den Rechtsschutz und dann kann man da vielleicht den Schaden
genau
überschaubar machen. Aber es ist auf jeden Fall immer betrugsanfällig.
Okay.
Gut.
Vorschuss.
Also, ja? Ist, wie gesagt, und nochmal, was ich meinte, also es gibt in den Staatsanwälten schon ganze Leute, die nur mit Kleiderkreise, Vintage, den ganzen Tag beschäftigt sind. Ausschließlich. Nichts anderes war. Ja? Von morgens bis abends. So. Vorschussbetrug. Laura, was ist das?
Genau. Es muss für irgendwas ein Vorschuss gezahlt werden und dem ist dann weg.
Genau. Also, ganz dramatisches Beispiel, das kenne ich noch aus meiner Zeit vor, Rechtsanwalt nicht, weil ich selber drauf reingefallen, spanische Lotterie, ja. Da schreibt man deutschen Rentnern an und sagt, erinnern Sie sich noch an Urlaub? Da haben Sie ja in Spanien, haben Sie da jetzt 100.000 Euro gewonnen in der Lotterie, das haben Sie wohl gespielt in einem Restaurant, muss das ausgelegen haben. Hier ist schon mal die Kreditkarte, um die freizuschalten, kostet das mal 1.000 Euro, dann können Sie auf Ihre 100.000 Euro. Und dann bezahlen die Leute 1.000 Euro und dann gibt es den nächsten Brief, ja, da gibt es noch Gebühren, 500 Euro. Und die Leute zahlen, am Ende sind 10.000 Euro weg und überraschenderweise haben die nie gespielt. Es gibt einfach genug Leute, die offensichtlich in Spanien Lotterie gespielt haben. Also das funktioniert, ist so eine Sache. Dann, die kennen auch alle die E-Mail, ich habe das jetzt mal der Erbe des Prinzen aus Zamunda. Ja, also ihr kennt das, hallo, ich vertrete solche E-Mails, die man kriegt, hallo, ich vertrete irgendjemanden. Und der hat jetzt in eine Euro 500.000 Erbschaft und sie müssen jetzt und so weiter, bitte kontaktieren Sie mich urgent, ja. Also, das ist ein ganz beliebtes Geschäftsmodell. Gibt's ganz spannende Dokumentationen zu, die mal mit den Leuten redet, warum macht ihr das eigentlich so bescheuert? Und da ist die Antwort, naja, ich verschicke jeden Tag 1 Million E-Mails und ich will nur die allerdümmsten, die antworten, weil sonst klappt das ja nicht.
Ja.
Ne? Und deswegen sind die auch so bescheuert, wie sie sind. Was ein bisschen geschickter ist, ist sogenannter Love-Scam, also Liebesbetrug. Da treiben sich vorwiegend junge, nicht-europäische Frauen, angeblich, die dann halt so tun, wobei es sind auch junge Männer, das sind es dann vielleicht auch wirklich, also es sind Menschen, die sich übers Internet zum Verlieben anbieten, ja, also gerne so, hier, ich bin die thailändische Studentin oder weiß ich, der kenianische stattliche Herr oder so, ja, und ja, man würde sich halt gerne mal treffen, so, ne, in real, und dann werden irgendwelche armen Seelen in Europa oder in den USA, also dort, wo ein bisschen mehr Geld ist, als in diesen Ländern vielleicht zu vermuten ist, ja, und dann, keine Ahnung, gibt es einen schweren Unfall in der Familie, da brauchen wir mal 500 Euro, dann gibt es sowas wie, naja, wenn du mich treffen willst, dann muss ich aber erst noch dies und das. Und da wird dann halt richtig Geld rausgezogen. Und da gibt es Leute, die Stück für Stück ihr ganzes Geld irgendwelchen Leuten, die diese Person darstellen, schicken. Und dann halt immer mehr Geld. Und am Ende stellt sich raus, das ist gar nicht die 16-jährige oder 26-jährige thailändische Studentin, die jetzt sich übers Internet in irgendeinen Typen aus Hannover verliebt hat, sondern es ist in Wirklichkeit irgendeine Connection, die das dealt und die da auch die Fotos produziert und so weiter.
Okay.
Wird schnell sehr teuer. Privathotel war vor Corona große Sache. Ne? Wer will schon an die großen Unternehmen das Geld abdrücken? Ne? Wenn du schön immer wieder in Thailand Urlaub machen willst, ne? Dann überweist du jetzt direkt Geld nach Thailand an die Hotelbetreiber und ganz geschickt umgehst die ganzen Leute, die dazwischen Geld verdienen. Den Reiseveranstalter, das Reisebüro, bla bla bla, dies und das, vielleicht sparst du so ein bisschen Steuern und am Ende zahlst du das Hotel direkt, stehst mit deinem Rucksack irgendwo vorm Hotel Thailand, Kenia, Südafrika, London, also irgendwo, wo man nicht so schnell hinkommt, ja, dass das immer sofort überprüfbar ist. Und die sagen, ja, Polizeistation ist 3 Staaten weiter links und dann rechts, das passiert hier 2-mal die Woche. Wir sind da, das ist nicht unsere Website, das sind die Fotos von unserer Website, sind geklaut. Sie haben hier gar nichts bezahlt, wenn sie Ärger machen, rufen wir die Polizei, aber gehen sie doch einfach bitte hin, hier ist ein Zettel, ja. Also sowas passiert. Und das ist relativ häufig, weil die Leute sind einfach schlauer, ne?
Ja.
Also auch schon mal gehabt, die Leute sind so schlau, dass sie direkt auf ein Bankkonto auf den Philippinen bezahlen, obwohl es nach Afrika gehen soll. Ja, also und dann auch gleich 1.500 Euro für 2 Wochen. Also das sind so Leute, die, ja, was halt so passiert. So, und dann mein Liebling ist eigentlich der Geldscheinbetrug. Und da lernt man dann irgendwo Leute kennen, ja. Und das ist jetzt viel mit Auslandsbezug, weil Das liegt, glaube ich, nicht daran, weil insbesondere Menschen in anderen Ländern diese Straftaten begehen, sondern weil diese Geschichten funktionieren halt alle nur mit Ausland, ne? Wenn ich dir jetzt sage, ey, ich habe in Erfurt ein ganz tolles Hotel, überweis mir doch mal 10.000 Euro für 2 Wochen Erfurt, dann sagst du, warum sollte ich das machen? Ich kann auch einfach auch in Erfurt ganz normal bezahlen. Ich komme mal dahin und den zahle ich dann mit EC-Karte. Deswegen funktioniert das nicht, ne? Oder ich bin der Erde aus Buxtehude, ja? Sie kriegen 1 Million Euro aus Buxtehude. Das funktioniert nicht. Das muss halt immer sowas ganz Fantastisches sein, ja, deswegen macht man das dann so. Also der Geldscheinbetrug funktioniert wie folgt, man lernt Leute kennen, ja, gerne werden die auch von einem Bekannten, eines Bekannten empfohlen und die Leute, die sind meistens ein bisschen verzweifelt, weil die suchen auch Geld, aber die haben einen Vorteil und zwar ist das wie folgt, das funktioniert so, das sind Menschen, Laura, denen ist was ganz Schlimmes passiert. Die sind für so ein kleines afrikanisches Land, ja, verwalten die Bargelder in Europa.
Ach so.
Und jetzt ist Folgendes passiert, jetzt ist irgendwas schiefgegangen bei dieser Verwaltung, jetzt ist das mit einer Spezialfarbe verunreinigt.
Kennt man ja.
Man kann auch sagen, das ist vielleicht auch nicht legales Geld, dann wird es sogar noch ein bisschen logischer, warum man jetzt nicht einfach sich helfen lassen kann. Also es gibt Geld, das ist verunreinigt und zwar, wie ist das verunreinigt? Das ist schwarz. Ja. Und dann schlagen die also in so einem Gespräch auf und haben einen Haufen schwarze Geldscheine dabei.
Mhm.
Und den kann man sich angucken, man kann nicht so. Und jetzt sagen die aber Folgendes, es gibt eine Spezialchemie, die kann diese Geldscheine retten. Und dann wird entweder ein Gerät ausgepackt oder ein kleines Fläschchen rausgeholt. Das kleine Fläschchen ist immer sehr wichtig. Sonst wird das ins Gerät gegossen und dann wird dieser Geldschein gesäubert. Dann ist das ein 50-Euro- oder ein 100-Euro-Schein oder ein 100-Dollar-Schein. Und gerne so, pass auf, gib mir 20 Euro und oder gib mir 5 Euro und dann mache ich da 100 draus und dann darfst du den auch gleich behalten.
Ja.
Ja, und dann sagen die, pass mal auf, Folgendes, diese kleine Flasche für die 5 Euro, die du gerade bezahlt hast, die kostet 5 Euro. Das ist eine Spezialchemie. Und ich habe von diesen Scheinen noch 100.000 Scheine.
Mhm.
So, und jetzt kann ich dir nicht immer die 100 Euro geben, wenn du mir die 5 gibst, oder die 50, irgendwie solche Geschichten gibst dann. Aber wenn du mir 50.000 Euro gibst, da kann ich 1.000 von diesen Scheinen sauber machen und dann kriegst du die Hälfte.
Ja.
So, und dann gibt es ja Leute, die fahren nach Hause, überlegen, ob das Sinn ist oder Unsinn. Am nächsten Tag fahren sie mit dem Ehepartner, die Ehepartner, die dabei waren, in die Sparkasse, holen sich einen 50.000 Euro Kredit, sichern das übers Haus ab und geben den Leuten auf der Straße im Hotel irgendwo 50.000 Euro und warten auf ihre gesäuberten Geldscheine.
Ja.
Funktioniert alles? Und die sitzen dann da und sagen, ja, aber wie hätte ich das erkennen sollen? Ja,
naja.
Schwierige Frage.
Ja.
Hätten wir unseren Podcast gehört.
Genau.
Weil, kurzer Hinweis, das ist ein Taschenspielertrick, ne? Es gibt gar keine 50 100 Euro Scheine, die also es gibt auch keine Spezialscheine, das gibt's alles nicht, ja? Aber man macht's halt. Und das ist halt irgendein Taschenspielertrick, in der schwarze Zettel läuft irgendwie, wird in diesem Gerät versteckt und es läuft ein 100-Euro-Schein, der vorher da drin versteckt war, raus oder so. Mhm. Ne? Also das ist funktioniert alles. Ja, klappt. War relativ lang, so
ich
war
wohl insgesamt 2000
Jahre. Ja.
Fallen da auch diese Fälle drunter, diese Immobiliengeschichten, dass ich sage, hier, wenn ihr die Immobilie unbedingt haben wollt, zahlt den Vorschuss und dann kriegst du sie aber nicht?
Also, ja. Ja, es gibt noch eine Variation, aber ich würde sagen, ja, also wenn du sagst, hier, ja, zum Beispiel auch, das geht, ne, es gibt auch so Anzahlungen hier, du teilst schon mal wir haben unten nochmal Vermietbetrug, wenn du diese tolle Wohnung angebietet haben willst, dann musst du mal so einen Vorschuss zahlen von fünf Monatsmieten oder 6 Monatsmieten, aber die kriegst du wieder, mhm. Ne? Und dann überweist du das auf irgendein Konto, das ist ein Treuhandkonto und wenn das Treuhandkonto aufgelöst werden soll zu deinen Gunsten, ist das Geld leider schon weg, weil war leider doch das Privatkonto von Olga aus Polen. Also das ist auch da, ihr merkt schon bei den Beispielen, auch da ist immer der Auslandsbezug wichtig, um irgendwie zu erklären, warum man jetzt nicht ganz normal das klären kann, wie normale Menschen. Ne, da muss man immer eine Geschichte erzählen. Ja, aber würde der Zufall, ist auch ein Vorschuss, muss immer, wenn du Geld bezahlst, um was zu bekommen.
Genau, okay. Gut, ja, wir müssen ein bisschen, glaube ich, weniger.
Wir haben auch schon 2 durch.
Voll, 20 oder so. Scheckbetrug. Also, Schecks gibt's gar nicht mehr so oft.
Doch.
Also ich fälsche Schecks, die werden erst von der eigenen Bank eingelöst, das Geld ist da und dann werden sie zurückgebucht und das Geld ist wieder weg und zwischenzeitlich hat man das Geld aber schon weitergegeben.
Ja, das beste Beispiel ist, die Leute kommen und sagen, pass auf, 48.000 Euro, kann ich nicht bar zahlen, ich habe nur einen Scheck über 50, den kann ich jetzt auch nicht mehr verändern. Komm, lass sein, kriegst die 50, marschierst du zu deiner Sparkasse, sagst, es ist ein Scheck, die sagen, jo, ist ein Scheck. Was die Leute nämlich nicht wissen, ist, dass ein Scheck funktioniert. Der Scheck funktioniert nämlich folgt. Ich gebe den bei der Sparkasse ab. Die Sparkasse sagt, jo, alles klar, gib mir die 50.000 Euro. Nimm diesen Scheck und schick den zu der Bank, die den ausgestellt hat. Und jetzt vergehen einige Tage. Und in dieser Zeit ist das Geld bei mir. Und jetzt sagt die andere Bank, was hast du mir da geschickt, liebe Sparkasse? Das ist ein schöner Zettel, der ist nicht von mir. Dann sagt die Sparkasse, kein Problem, dann buchen wir das jetzt zurück. Mhm. Zwischenzeitlich habe ich die 50.000 Euro genommen von meinem Sparkassenkonto und habe die dem Typen gegeben, weil der mir dafür für 48.000 Euro entweder gebe ich denen das oder ich kaufe, bezahle damit meinen Lieferanten, ja, und gebe denen zum Beispiel, weiß ich nicht, 50 iPhones. Ja, auf jeden Fall, dann sagt die Sparkasse plötzlich, ja, ich hätte das Geld für 50.000 Euro wieder, weil der Check war gar nicht gedeckt und ich sage, ja, das Geld habe ich schon mit anders gegeben, das kann ich gar nicht. Bumster Fug, die Leute sind weg, ja, und du hast das bezahlt. Geht auch beim Autokauf, gerne mit so, ja, Auto muss angeliefert werden und bezahlen Sie mal das Auto und die anderen 500 Euro oder die anderen 1.000 Euro, den geben Sie mit, das ist für den Transport oder solche Sachen. Mhm. Am Ende setzt man auf der Komplettung und so. Und ganz, ganz, ganz perfide, das habe ich jetzt in der Recherche hierzu gelernt, das muss ich bitte jede rechtzeitige Forderungseintreibung. Bei Auslandschecks dauert das nämlich nochmal länger, bis diese da sind. Da ist dann so, es meldet sich jemand bei dir und sagt, hier, ich habe eine Forderung von 1 Million Euro bei der so und so GmbH. Fordern Sie die mal ein. Hier sind die Sachen, ne? So, dann schreibe ich die an. Forderungs GmbH hier, oder nicht GmbH, Forderung bei irgendeiner Privatperson. 1 Million Euro wäre schon bis wie, sagen wir 100.000 Euro. 100.000 Euro, zack. Ich schreibe sie an. Nichts passiert 3 Tage, 4 Tage. Ich denke mir, ja, 100.000 Euro, geil, ne? Schreibst halt einen Brief, super Geld, viel, viel Geld verdient. So, jetzt meldet er sich 3 Tage später und sagt, tut mir leid, ich zahle das auch sofort. Mein Fehler, ich sitze mittlerweile aber in Bogota, ja. Ich schicke einen Auslandscheck. Dann schicken die mir einen Auslandscheck mit 100.000 Euro plus Anwaltskosten. Alles auf den Cent genau, freust du dich, zack. Ich löse den ein, das Geld wird auf mein Konto gebucht. So, und jetzt wird das gleiche wie immer, ne? Ja. Das dauert jetzt ein bisschen, bis zurückgebucht wird. In der Zwischenzeit nervt die Mandantin, ich brauche mein Geld. Ich überweise meiner Mandantin mein Geld, zack, bums, das ganze Platz, da drauf sitzen. So, ne? Also das ist ganz, ganz perfide. Rechtsanwälte betrügen, wer macht denn sowas?
Wer macht denn sowas?
Ja, Laura, der Stoßbetrug.
Ich habe ein Unternehmen, das hat eine gute Bonität, das heißt was?
Ich kann auf Vorkasse bezahlen, kriege Kredite und so.
Okay. Also es hat eine gute Bonität und ich erwerbe dann viel auf einmal, stoßweise, auf Vorkasse, verkaufe alles und die Einnahmen verschwinden.
Genau. Ganz klassische, passiert relativ häufig. Du hast ein Unternehmen, das läuft über Jahre, das hat eine gute Bonität, das heißt, du kriegst alle möglichen, du hast 100 Leute, die dir ab und zu Vorkasse gewähren oder 10 oder 20 oder 30 und dann merkst du, es läuft nicht mehr so gut und dann sagen die Leute, jetzt setze ich mir einmal einen letzten großen Schuss. Ich bestelle wirklich bei jedem, der mir Geld vorschießt, ja, bestelle ich was und dann verkaufe ich das alles oder nehme es mit und bin weg. Mhm. Und das ist der sogenannte Stoßbetrug. Und das mit ich bin weg funktioniert manchmal nicht, weil die Leute dann ziemlich viel Ärger haben. Okay. Ja, weiter geht's.
Sozialversicherungsbetrug. Also ich täusche darüber über Bedingungen, die mich zum Beziehen von Sozialleistungen und alles, was damit zusammengehört, berechtigen. Dabei ist auch ein Täuschen durch Unterlassen möglich. Wie geht das denn, Daniel?
Das Einfachste ist, also ihr beantragt Arbeitslosengeld 2, ne? Also Hartz IV. So. Du hast nichts, dann kriegst du Hartz IV. So. So einfach ist das. Wenn jetzt die Großmutter herausfindet, Mensch, mein Enkel, der hat Hartz IV, das machen wir aber nicht. Geht zur Sparkasse, hebt 100.000 Euro ab, drückt dem Enkel 100.000 Euro in die Hand und sagt, meine Kinder, meine Enkel leben nicht von Hartz IV. So, und jetzt gehst du mit dem 100.000 Euro zu deiner Sparkasse und zahlst sie da ein oder was auch immer du damit machst. Du bist jetzt nicht mehr antragsberechtigt, weil wer 100.000 Euro hat, hat keinen Anspruch auf Grundsicherung. Mhm. Ja, so. Dann könnte man ja sagen, naja, als ich Hartz IV beantragt habe, da habe ich ja nicht gewusst, dass ich 100.000 Euro von Oma kriege. Das ist richtig, das ist nicht der Betrug, sondern jetzt kommt Täuschen durch Unterlassen, denn ich bin verpflichtet als ALG-2-Bezieher, das anzumelden, wenn einer kommt und mir 100.000 Euro spendet. Dann muss ich sagen, ich habe jetzt 100.000 Euro und dann sagt das Amt, alles klar, jetzt kriegst du keinen Cent mehr. Wenn ich die 100.000 Euro am Anfang habe und trotzdem so einen ALG-2-Antrag stelle, dann ist das von vornherein strafbar, weil dann wird es in dem Moment strafbar und da gibt es dann jede Menge Ermittlungen, das ist auch immer alles in der Amtsanwaltschaft und meistens geht es auch nicht um 100.000 Euro, sondern um 1.000 Euro oder um Geschenke an die Kinder oder so ist alles immer total asozial, also im Sinne von das zu verfolgen, weil es bringt nichts, aber die Regeln sind halt so angelegt, dass es immer nichts bringt. So, spannend ist übrigens auch, wenn ich Einkünfte habe, die nicht legal sind. Also wenn ich zum Beispiel ein Betrüger bin und auch Hartz IV beantrage, mhm. dann müsste ich das auch anzeigen. Dann mache ich da auch nochmal, das wird meistens nicht verfolgt und auch nicht mal, das schreiben die Leute, ist nur ein Verfahren, was wieder eingestellt wird, weil dann, wenn man, ne, und so weiter, aber auch dann, auch nicht legale Einnahmen mindern den AEG-Zubetrug. Kann man auch machen mit BAföG. Kennt die eine oder andere vielleicht, ne? Nicht vergessen, dass Oma noch 100.000 Euro für euch liegen hat. Dann gibt es auch solche Fälle, die relativ ärgerlich sind, mit einer fremden Krankenkassenkarte Behandlung erwirken ja. oder solche Medikamente systematisch weitergeben. Das wird auch sehr schnell sehr böse, weil es da schnell um viel Geld geht. Und dann, wenn es um viel Geld geht, gibt es immer gleich viel Strafe.
Ärgerlich.
Genau.
Gut. Ja, Überweisungsbetrug. Veranlassen einer Überweisung auf ein durch den Täter kontrolliertes Konto.
Genau, von da wird es dann gewaschen, meistens Bitcoin oder so. Also die eine Sache ist Referenzkonto ändern für ein Tagesgeldkonto und darauf zeigen, also weil bei Tagesgeld liegt da am meisten Geld, meistens rum, was man unschnell rankommt. Telefonische Überweisung, jetzt sagen einige Menschen, das geht noch. Ja, es gibt noch sehr viele Banken, die das mit den Sicherheitsstandards aus den 90er Jahren machen. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, das sind dann meistens auch, sag ich mal, Inside-Jobs oder Leute, die Leute Inside kennen. Oder Übernahme der IT, ne? Also das Telefon wegnehmen, das Telefon telefonisch übernehmen, also wo alles drauf ist, TAN-Generator und so weiter. Dann kann man das machen. Geht häufig auch sehr schnell sehr viel Geld. Und da ist quasi der Trick, das Geld dann, also es hilft halt nicht, 1 Million Euro, die nicht meine sind, auf meinem Konto, auf meinem Girokonto hilft mir nicht. Ne? Das sorgt halt für so viel Aufmerksamkeit. Du musst jetzt ja diese 1 Million Euro irgendwie ne, waschen. So, und so, dass du dann nichts mit zu tun hast. Das ist quasi der Trick.
Alles klar. Dann kommen wir zum Versicherungsbetrug. Das ist, glaube ich, ganz einfach, ne? Ich täusche einen Versicherungsfall vor oder ich löse ihn sogar aus. Da gibt es sogar eine Sondernorm.
Genau, aber auch da gibt es, da hat der König des Strafrechts sich, da gibt es Leute, die sich richtig machen. Das eine ist der Handy-Trick. Leute, wenn ihr das alles nachmacht, ne? Legt Geld zurück.
Lass es sein. Lass es einfach sein.
Genau, legt Geld zurück, damit, wenn es soweit ist, ich euch helfen kann. Also der Handy-Trick funktioniert wie folgt. Man muss ja aber nur mal verstehen. Und nicht machen, weil es alles Quatsch ist. Es fliegt irgendwann auf. Man kauft ein kaputtes Handy. Warum kauft man ein kaputtes Handy? Ich kaufe ein kaputtes iPhone. Ja? Bei eBay. So. Dann verkaufe ich auf eBay das Handy, als wäre es repariert. Mhm. So. Jetzt nehme ich das Handy, packe es, das kaputte Handy, verpacke es. Und zwar so, dass es von vornherein aussieht, als wenn es beim Transport kaputt wäre. Und verschicke es an den Empfänger. Jetzt denkt man sich, das ist ein geiler Handy-Trick, Brunkhorst, ne? Jetzt ist das Handy kaputt, jetzt musst du es bezahlen. Nee, ich bin nämlich schlau, ja? Ich versichere das Handy. Mhm. Und jetzt kommt das kaputte Handy an und sage ich, es tut mir leid, jetzt muss ich diese Versicherungssumme, jetzt muss ich das mit der Versicherung klären, das klärt man auch mit der Versicherung. Und jetzt bin ich natürlich nicht doof. Ich versichere das ja nicht nur einmal. Ich versichere das natürlich 10-mal.
Ja.
Und so wird dann nämlich ein Schuh draus, dass ich nämlich mit einem kaputten Handy, was ich verkaufe, als wäre es heile, nicht nur die Summe einmal abziehe von dem armen Schwein, der das kaputte Handy gekauft hat, sondern ich kassiere gleich 10-mal ab. Ja, oder 3-mal oder 5-mal. So. Und dann, wenn ich richtig gut bin, lasse ich das Handy noch zurückschicken und verwerte es nochmal. Ja. Irgendwann muss man dann, gerade bei iPhones muss man dann so Nummern eingeben und so, aber man kann Stück für Stück quasi alle Versicherungen abgrasen. Das ähnlich funktioniert das mit dem Fahrrad. Ich kaufe ein Fahrrad, ja. Und da muss ich gucken, manche Versicherungen machen das, manche nicht. Manche wollen nicht den Originalbeleg haben oder lassen sich ja dann auch beschwatzen. Ich sage, ich habe es halt immer eingescannt, was weiß ich, wo der Originalbeleg ist. Und dann versichere ich das halt 5-mal und dann ist das halt das gleiche Prinzip. Ne? Dann ist halt weg, das Fahrrad, ich verkauf's und mache ein bisschen so, fliegt natürlich alles irgendwann auf. Ne? Wenn dann irgendwann dieses Fahrrad wird dann als gestohlen gemeldet und so weiter, dann kommt das zurück und so, wieso hat er mir das noch verkauft und so, kann alles auffliegen, deswegen kennt man das auch. Dann gibt's den Bumstrick, wobei ich das immer nur intern setze. Ich weiß, ich habe das noch nie in der Ermittlungsakte gelesen. Da lasse ich früher hat man Autos mehrfach versichert, das geht aber nicht mehr, oder falsch versichert, das funktioniert aber teilweise nicht mehr. Da macht man Folgendes, ich suche mir 2 Autos, die an den passenden Stellen schon kaputt sind, ja, und deswegen günstig, dann kaufe ich die, lasse die gegeneinander fahren und so weiter und so fort und dann versuche ich dadurch, das funktioniert aber alles nicht mehr so, also Autos und Unfälle und Versicherungen, das kann man auch machen. Mhm. Und dann warm abreißen, das ist der klassische Witz, ne? Sagten, sitzen zwei Bauern in der Kneipe, sagt der eine, hast du schon das Neueste vom Bauer Willi gehört? Weil sowas hat Bauer Willi gemacht, ja, Bauer Willi hat jetzt seine Scheune ja, gegen Sturm und gegen Feuer abgesichert, sagte, das verstehe ich nicht. Sagte er, warum nicht? Ja, wie er das mit dem Feuer hinkriegen will, das weiß ich ja, aber wie will er es denn stürmen lassen? Ne? Also, das ist so, ne, also man brennt halt was ab und hofft, dass das klappt und so. Und dann gibt's noch den Klassiker, der war jetzt neu, der Lebensversicherungsbetrug. Die sind jetzt gerade verurteilt worden. Dürfte auch Bandenbetrug gewesen sein. Das war der Typ, der mit Boot rausgefahren ist, so getan hat, als wenn er ertrunken wäre. Und seine Frau hat Geschichte. Versucht, einen Teil der, ja. Der Versicherung zu bekommen. Ne? Also auch das ist, auch da sich dann statt, also ne, auch da wäre der Auslandsbezug angemessen gewesen, weil der hätte sich einfach ins Ausland absetzen müssen und nicht bei seiner Mama auf dem Balkon, auf dem Dachboden verstecken müssen, wo ihn die Polizei dann auch findet nach 3 Minuten Hausdurchsuchung. Ne? Also da muss man auch mal sagen, also wenn ihr Lebensversicherungsbetrug machen wollt, ist jetzt alles Spaß gemacht, macht das nicht, dann schön ins Ausland. Ja, weil da in Guatemala durchsucht die Kripo Darmstadt nicht.
Häufig nicht, nein.
So, jetzt eine Sache, wo ich nicht verstanden habe, warum wir Sozialdemokraten sind, aber das danach, okay. Laura?
Wir haben doch jetzt den Krankmeldungsbetrug.
Genau.
So tun, als wäre man krank, um weiter vom Chef bezahlt zu werden.
Relativ einfach. Ich täusche über eine Tatsache. Ich bin arbeitsunfähig. Der Chef denkt, ich bin arbeitsunfähig, deswegen bezahlt er mich weiter trotzdem und ich arbeite nicht für ihn, deswegen ist Vermögensschaden. Bums.
Ja.
Genau. Wird irgendwann zum Sozialversicherungsbezug, wenn man es länger macht, weil Krankengeld. Aber das ist jetzt nur was für Feinschmecker. Anstellungsbetrug, Laura?
Dem Arbeitgeber oder dem Dienstherrn über etwas täuschen, damit man angestellt wird oder höher eingruppiert wird.
Genau. Problem ist da, also ist ganz klar, hallo, mein Name ist Brunkhorst, ich bin Doktor der Medizin. Ja, Dr. Daniel, Dr. Med Brunkhorst. Zack, werde ich irgendwo in so ein Impfzentrum angestellt und setze da im Akkord Spritzen. Und sagt, nee, der AstraZeneca, der ist schon super, können Sie machen. Ja? Nehmen Sie noch mal eine mit rein. Ja? Und am Ende, ich glaube, die verdienen irgendwie 100 Euro oder so die Stunde, die Ärzte da, kassiere ich schön 100 Euro die Stunde. Mhm. Und das ist eigentlich auch ein ganz schönes Beispiel, weil was ist denn jetzt der Schaden? Das ist nämlich das Problem. Man muss ja oben, haben wir gesagt, es muss einen Vermögensschaden geben. Der Dienstherr oder Arbeitgeber in dem Fall, der hat ja trotzdem, dass ich die Spritzen gesetzt habe. Ne? Wenn da jetzt keiner tot umfällt oder eine Verletzung hat, also wenn ich die Spritzen richtig setze, könnte es immer ein Problem Schaden sein. Das sind bei solchen Fällen immer so. Man muss sich die Frage stellen, welcher Schaden entsteht genau. Denn da?
Ja.
Wenn ich jetzt so tue, als hätte ich einen Gabelstaplerschein. Nehmen wir mal sowas, was fast alle Menschen lernen können, wenn sie sich ein bisschen anstrengen. Und ich fahre jemanden durch die Gegend oder nehmen wir mal ein Auto. Ich tue so, als hätte ich einen Führerschein und fahre die Pizzen aus.
Mhm.
Ja. Und die Pizzen kommen alle richtig an. Immer heiß, immer perfekt. Jetzt habe ich Bock auf Pizza bestellt. Also, denen geht's gut, den Pizzen. Ja? Und ich liefere alles, was ich habe. Und jetzt stellt sich später raus, ich durfte gar nicht Auto fahren. Habe aber keinen Unfall gebaut und nichts.
Mhm.
Dann könnte man sich die Frage stellen, wo ist denn der Schaden? Weil die Pizzen sind ja ausgefahren, bezahlt ist es, dann gibt's wohl keinen Schaden. Beim Arzt wird man immer sagen, ja, du hast nicht richtig beraten und jetzt könnte es sein, dass irgendjemand uns wegen der falschen Beratung einfach mal in Regress nimmt. Ne? Also dass man dann sagt, hier, ich klage jetzt gegen den Betreiber da, weil ich bin da doch, keine Ahnung, mir ist doch ein drittes Ohr gewachsen, so von AstraZeneca, was die Leute so erzählen. und deswegen,
total.
Und das wäre mir nicht passiert, wenn ich durch den richtigen Arzt irgendwie behandelt worden wäre.
Ja. Okay.
Ja. Häufiger als du denkst, solche Fälle. Also, dass Leute mal nachhelfen mit Abitur oder so.
Ja, natürlich. Okay. Warenbetrug. Etwas anbieten, das minderwertig oder überteuert ist.
Ja, oder gar nicht ist. Beliebt zurzeit Pokémon-Karten per Nachname. Pokémon-Karten gehen gerade irgendwie durch die Decke, dann schickt man die per Nachname, dann ist da nichts drin.
Das ist so ein
man verschickt
Ding
aber
gerade, ne? Pokémon-Karten, ich habe das auch schon mit.
Ja, ja.
Weiß ich auch nicht.
Ja, ja. Das sorgt auch für erhebliche Probleme. In normaler Menschenleben. Also nicht nur von Menschen, die Pokémon-Karten sammeln. Ich kann nämlich für meine Nerd-Spiele, die ich spiele, da habe ich Probleme, bestimmte Karten Sleeves hier so Verpackungen zu bekommen.
Oh,
kennst du die?
Nein.
Ja, das ist eine Riesensauerei. ja, ne? Also, das ist schon so ein bisschen was wie Nachnamebetrug, kommen wir gleich nochmal zu, aber ne, also
wenn man Daniel die Sleeves Karten wegkauft, dann...
Hört auf, mir die Sleeves wegzukaufen. Und wenn dann noch die Weltwirtschaft so... Also,
ja.
Das ist eine ganz schlimme Phase. Also nicht nur, dass man nur noch mit 3 Leuten spielen kann, als Spiele-Nerd, ganz schlimme Phase. Ich habe genug von der Pandemie und von Kanälen, die verstopft werden. Also ist eigentlich auch ein Nachnamebetrug, aber so ganz grundsätzlich per Nachname was verschicken. Mhm. Ne? Dann irgendwie Schrott, dann weiß man nicht, was drin ist, bezahlt schon. Schrott verschicken, ne? Also ich biete an irgendwas und dann nimmst du natürlich Wirklichkeit, jetzt funktioniert das nicht richtig, ne? Hier wie ein Wish, ja. Na, wenn du halt irgendwas auf Wish bestellst, so, ne? Dann.
Das ist auch so ein ganz jetzt, komisches Ding.
Ob Wish uns jetzt abmahnt? Ich bin einmal auf sowas reingefallen bei Instagram, nicht auf Wish. Da habe ich so eine richtig geile Karte bestellt vom Sonnensystem und die ist so schlecht. Das ist traurig, bitte. So, ist jetzt auch so, also verschreibt. Ne, dann andere Sachen, ja, kaufst ein iPhone, kriegst ein Samsung, ja. Gefälschte Sachen, das iPhone ist offensichtlich irgendwie in Nordostindien zusammengedengelt und iOS läuft auch nicht drauf. Keine Sachen, also die gibt's einfach nicht, ja. Oder so. Dann gestohlene Ware, auch beliebt, das iPhone, was du halt kaufst, wird halt zwei Tage später von Polizei abgeholt. Und dann zwei, also der Bereich, wo das richtig, richtig, richtig losgeht, dieser Betrug, der Warenbetrug, ist PKWs. Mhm. Ne? Da gibt's im Prinzip zwei Hauptstränge. Das eine ist der Kilometerbetrug. Ne? Also du kaufst ein Auto, das hat angeblich 60.000 Kilometer runter und dann fährst du los und kratzt mal so ab und fährst, die Eins ist abgeklebt. Ne? Waren wirklich gerade 160.000. Nein, es wird irgendwie zurückmanipuliert. Das ist alles schwieriger. Es gibt auch so so Geräte, die verhindern, dass es gerade sich weiterdreht, ja, auch, also, so. Und dann gibt es den unfallfreien Betrug. Ja, klar, der Wagen ist unfallfrei, du fährst in die Werkstatt und der sagt, du, hier, diese große Holzlatte, die da unter genagelt ist, die weist doch darauf hin, dass das hier sonst abgefallen wäre, Unfall, ne? So, das sind so zwei Sachen, kann immer Betrug sein, ne? So, dann der Nachnamebetrug.
Genau, etwas per Nachname verschicken hatten wir im Grunde schon.
Genau, besonders beliebt Kreditkarten. Das funktioniert wie folgt, man bietet online an, dass man Kreditkarte ohne Schufa kriegt, dann bestellen die Leute sich diese Kreditkarte ohne Schufa, dann kommt die Kreditkarte an per Nachname, dann bezahle ich die Nachname und dann ist da zwar eine Kreditkarte drin, die muss ich aber erst freischalten, indem ich unter anderem meine Schufa-Unterlagen
einreiche. Ja, blöd.
Aber dann habe ich aber schon mal 549 Euro für eine Schufa-freie Kreditkarte bezahlt. Mhm.
Genau.
Prozessbetrug.
Täuschen des Gerichts zum Erlangen eines Titels.
Ja, ganz einfach. Ich habe schon bezahlt und ich habe hier einen Zeugen. Das ist nämlich meine Freundin, die sagt, die war dabei, als ich das bezahlt habe. Und dann wird der, na, also der Gegenüber sagt, ich verklag dich jetzt, du musst das bezahlen. So, dann gehe ich dahin und sage nein. Und wenn das auffliegt, dann richtig fliegt alles auseinander. In dem Beispiel übrigens, wenn die Freundin mich verlässt, ne, dann erpresst die mich natürlich. Dann gehe ich zur Polizei, zeig die an und dann geht's los. Solche Geschichten dann.
Okay, das nächste ist Subventionsbetrug. Also Vortäuschen des Vorlegens von Bedingungen für das Erhalten von Subventionen.
Ja, long story short, ich Schrotthändler zu Beginn der Pandemie, ist mein Lieblingsbeispiel in Hannover, gab es plötzlich so, ihr kennt diese Schrotthändler, die immer so Zettel an die Tür kleben und sagen, ich hole ihren Elektroscheiß ab oder ihren Metallscheiß ab. Mhm. Davon gab es in Hannover offensichtlich 500 mehr oder so viel, ich weiß nicht, 100 mehr, also die Größe und irgendwo in dem Bereich, als man dachte. Und die haben alle Corona-Hilfen beantragt. Und jetzt sind sie alle nicht mehr in Deutschland.
Ja, genau. Also der Betrug mit Corona-Hilfen ist sowieso so ein Game gewesen. Finanzierungsbetrug. Also Dinge mehrfach finanzieren oder rückabwickeln.
Auch das sind so Sachen, die zum Teil nicht mehr so richtig funktionieren, weil die IT und die Austausch von Banken und weiß ja toll, was man. Aber früher hat man einfach ein Haus dreimal finanziert oder ein Grundstück. Mit mehreren, von mehreren Sachen. Und dann ist man einfach verschwunden und hat halt dreimal 100.000 Mark. Ja. Heute funktioniert das gerne mit Autos finanzieren. Man braucht also irgendeine Identität, die nicht so ganz real ist. Dann macht man Folgendes. Dann sagt man, ich möchte gerne ein Auto finanzieren. Und da gibt es verschiedene Schritte. Und wenn man genau weiß, wie das geht, ja, dann hat man am Ende das Bargeld. Und das Auto steht wieder beim Händler. Der hat auch ein paar Euro damit verdient. Und die Bank hat die Bank hat das Geld ausgekehrt und leider keinen Fahrzeugschein. Fahrzeugbrief.
Ja.
Fahrzeugbrief, Entschuldigung. Also das, wo drauf steht, das so. Das geht schon. Ja. Wenn man das geschickt macht, wollen wir jetzt nicht detailliert machen, weil das hatte ich
weil noch nicht. Weil wir noch ungefähr 15 genau zu erklären. Punkte haben hier.
Genau. Machen wir also weiter. Aber das geht. Ja, also da müssen wir mal nachher so Sachen finanzieren oder nicht so, ne? Also und so weiter. Ja. Dann der Ticketbetrug, glaube ich.
Ja, Tickets fälschen und verkaufen.
Ja, besonders beliebt Bahntickets, Konzerttickets und Gutscheine. Bei Konzerttickets versucht man das irgendwie in den Griff zu kriegen. Mhm. Gutscheine sind beliebt zurzeit, ne? Und Bahntickets waren vor der Pandemie beliebt. Da gibt's dann auch so Möglichkeiten, dass quasi innerhalb des Systems der Bahn, wenn du die verkaufen, ja, die haben auch so andere Händler und so, da kann man ganz viel machen.
Das stimmt.
Muss man nur kreativ sein.
Mietbetrug. Etwas selber mieten und dann weitervermieten gegen Vorkasse.
Ja, ganz einfach. Man mietet eine möblierte oder eine ich möblierte Wohnung in Hannover, ja? inseriert die bei eBay Kleinanzeigen. Das Beste. Und jetzt lässt man jeden Tag 10 Leute dadurch und sagt allen, du kannst die Wohnung haben ab in einem Monat oder zwei Monaten. So, und jetzt sagt man, macht man einen ganz normalen Vertrag, zack, und Überweisung der Mietsicherheit auf ein Konto.
Ja.
So. Ich meine, kann ich überlegen, wer von euch, der zur Miete wohnt, hat vorher überprüft, ob der Typ, der sagt, ich wohne da, und das ist mein, ich bin der Eigentümer, dass das der Eigentümer ist. Oder, ne? So, und dann ist man ist immer wieder überrascht. Also ich persönlich ich wohne zur Miete und habe ein Mietsicherheitskonto. Das heißt, das wäre nicht weg. Aber ich kann sagen, weil man die Mietstreitigkeiten in der Kanzlei, die ich führe, 95% meiner Mandanten überweisen das Geld oder geben das Geld am besten noch bar den Vermieter. So. Und dann wollen da halt alle möglichen Leute einziehen, stehen davor, am besten am Tag so, kommen 5, 6 Umzugswagen und wollen halt alle einziehen. Und dann stellen sie fest, wir haben alle den gleichen Schlüssel, der passt zwar, aber warum willst du hier einziehen, ich will hier einziehen? Dann wird die Polizei gerufen und so. Also das scheint, das ist, geht auch mit Ferienwohnungen und Autos.
Alles klar. Dann, das kennt man vielleicht. Das
der Enkeltrick.
Der Enkeltrick, genau.
Genau, ich rufe an, ich sage, ich bin Laura, Oma, rück mir Kohle raus, ist was ganz Schlimmes passiert. Oma bezahlt das Geld. Das Ähnliche ist der Polizeitrick.
Ja. Ich täusche eine bedrohliche Situation vor oder eine Situation, in der ich von der Polizei Hilfe benötige.
Ja. Ja. Nee, Polizei meine Hilfe benötigt.
Wie soll das denn passieren?
Ja, passen Sie auf, Frau Dr. Herdrich, bald. Ne, wenn du dann erstmal 90 bist, vorher, Dr. Herdrich, Sie müssen mir weiterhelfen. Ich bin vom Bundeskriminalamt Sonderabteilung Bankenermittlung. Und in ihrer Sparkasse.
Ja, jetzt habe ich es verstanden.
Ah ja, in der Sparkasse in Bavinghausen. Ja, genau, in der Sparkasse in Bavinghausen. Da haben sie ja, da ist ja mein persönlicher Mitarbeiter. Der Herr Müller, ne? Ja, der Herr Müller, ja. Richtig. Da habe ich ja mein ganzes Geld.
Du bist schneller 90 als ich, oder auch nicht.
Genau, ja, macht nichts. Du verstehst, was ich meine. Ja, ne? Ja, ich rufe dann trotzdem an und mache sie bei dir den Polizeitrick durch. Und den Enkeltrick. So, nein, auf jeden Fall. Nein, also um das mal zusammenzufassen. Ich habe das jetzt so gesehen, ich habe die Oma ein bisschen doof dargestellt, aber nein, was ich damit meine ist, es gibt da Leute, die rufen da geschickt an und dann erzählen die denen halt, ja, was ist auf, der Herr Müller, den Namen haben sie erfahren, in der Sparkasse bei sich raus und so weiter, der steckt jetzt ganz, ganz tief mit drin und jetzt geht's um Folgendes. Das Erste, was wir machen müssen, sie müssen denen helfen zu überführen, sie dürfen nicht mit denen reden, ne? Das ist eine internationale Bande, die dürfen nicht mit denen reden, sie müssen uns helfen. Das Erste, was wir jetzt mal machen müssen, sind ihre Wertsachen in Sicherheit bringen und, ne? Und dann gibt's halt irgendwelche Tricks, am Ende legen die Leute 100.000 Euro und die Krügerrand-Goldmünzen, da wie hin. Krügerrand-Goldmünzen, da hatte ich mal einen Fall, den habe ich als Referendar begleitet und saß da mal in der öffentlichen Verhandlung. Da hat dann nochmal die haben die so ausgeräumt, die Oma, und dann ist ihr 5 Tage später aufgefallen, oder 5 Wochen, also die Zeit später, scheiße, in der Bank liegen ja noch die Krügerrand-Goldmünzen von Tante sonst was, die wir nicht geerbt haben, die habe ich da gleich liegen lassen in dem alten. So, und dann hat die nochmal angerufen und dann hatten die Jungs, die am Ende verurteilt wurden, erhebliche Probleme, dann nochmal nach Deutschland zu kommen. Ihr merkt schon wieder der Auslandsbezug. Da irgendwie das nochmal zu organisieren. Dass man jetzt diese Krügerrand-Goldmünzen über den gleichen Weg auch noch abhebt. Ne? Das war schon echt absurd. Kurzer Hinweis, Enkeltrick und Polizeitrick, wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr eine erhebliche Haftstrafe kriegen wollt, dann macht ihr das. Da ist so jede Staatsanwältin, jeder Richter auf diesem Planeten, wenn du die Oma beschubst, ihr Leben gespart ist, ne, dann gibt's richtig Haue.
Genau.
Ja.
Geldautomatentrick. Mit gefälschten oder gestohlenen Kartendaten Geld abheben.
Ja, oder die Karte einfach weitergeben und so tun, als wenn die gestohlen wäre. Das ist auch eine Sache. Ist eigentlich ein Unterfall des 263a, macht aber nichts, funktioniert genauso, weil man nämlich so tut, als wäre man nämlich der berechtigte Kartenbesitzer. Baumärkte hatten eine Zeit lang das Problem, dass man nachts in Baumärkte eingestiegen ist und da diese Kartenlesegerät ausgetauscht hat, dann die das machen. Ansonsten die Karten direkt abfangen, ne? Also, ja. Das ist auch die Alternative, einfach so tun, als wenn ich Daniel bin und immer aus Daniels Briefkasten alles rausfischen und dann direkt abfangen und so. Abrechnungsbetrug.
Mehr Leistung aufschreiben, als tatsächlich geleistet wurde.
Kennt ihr alle, Stundenzettel im Job, mal schön 5 Minuten auffüllen, rauchen während der Arbeitszeit, könnte man auch diskutieren. Mhm. Ne, rausgehen und sich nicht ausstellen, wo man es muss. Oder halt in der Baubranche. Ne? Ich habe hier 50 Stunden den Polier gehabt, waren aber nur 45 Stunden.
Ja.
Der Rechnungsbetrug.
Falsche Rechnung versenden.
Ja, komplett fake, ne? Gerne so hier, sie haben was gemacht, was man nicht diskutieren will mit dem Ehepartner, deswegen bezahlt man es schnell, ne? Gab mal so eine Nummer mit so mit Pornos, also mit Internet-Pornos. Dann Registerrechnung, da hat man auch versucht, unsere Kanzlei gleich zu beschuppen, als wir im Register für Partnerschaftsgesellschaften eingetragen sind, oder wenn man eine GmbH gründet, dann kommt so irgendwas mit Bundeswappen und Logo und Schwarz-Rot-Gold und Piff, Paff, Puff und Zahlungsaufforderung. Und wenn man es genauer guckt, ist das dann irgendwie sowas, wo man sich nur eintragen lässt für 500 Euro im Jahr irgendwo auf irgendeiner Website, die niemand interessiert, wo die Täter nehmen die Daten direkt aus der Veröffentlichung und schreiben dich dann an. Und da gibt es eine riesen Grauzone, wo die Leute glauben, das sei irgendwie noch nicht strafbar. Ganz fies Traueranzeigen.
Ja.
Ne? Die Traueranzeigen auswerten, dann eine Rechnung schicken, die so tut, als wenn sie für diese Traueranzeige war.
Mhm. Und Anlagebetrug? Das hatten wir irgendwo vorhin, hatten wir das schon mal.
Genau. Ich gründe ein Unternehmen, Laura und ich gründen ein Unternehmen und sagen, wir machen hier die beste Alterssicherung und zwar, keine Ahnung, wir machen irgendwas. Und dann kann man sich irgendwie bei uns 100.000 Euro hinterlegen und da gibt es 12% Zinsen im Jahr und wir nehmen halt die Kohle sind halt immer weg, ne?
Mhm.
So, und klingt so, als wenn man das auf keinen Fall macht. Ich glaube, unser Publikum, hätte ich was gesagt, würde dann sagen, hä, aber ich nicht 100.000. Es gibt Leute, die haben erheblich Spielgeld, ne? Also es gibt einfach eine Branche von Leuten, die haben 100 oder 200.000 Euro, die sie regelmäßig immer wieder investieren und da greifen wir es ab.
Und jetzt kommt's drauf an. Jetzt haben wir so.
Ja, genau, der Risikobetrug, Laura. Den würde ich gerne mit dir mal
ausprobieren. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist.
Weißt du nicht, was ein Risikobetrug ist? Das ist wirklich die größte Sauerei im Leben eines Menschen. Das ist, wenn man Risiko spielt. Ja. Und man eine Absprache hat, dass man sich nicht gegenseitig angreift.
Das ist nicht wahr.
Laura, und dann greift man einfach die Freunde an, Laura. Kannst du dazu was sagen?
Ja, kann ich.
Ja, was denn?
Also ihr müsst dazu wissen, Daniel ist einfach ein sehr nachtragender Mensch. Das könnt ihr jetzt beurteilen, ob das eine schöne Charaktereigenschaft ist.
Boah! Erzähl doch mal, Laura, wie war das denn?
Wir haben Risiko gespielt und ich habe dann irgendwann entschieden, dass unsere Absprache Unsinn ist. Punkt.
Das war eine Sauerei. Das war der Risikobetrug. Okay,
dann alle wieder
das mit dem Nachtragen ist aber... Ich bin nur nachtragend bei solchen Sachen, oder?
Ja.
Also Laura hat mich vor 3-4 Jahren mal beim Risiko...
Genau, ganz 3-4 Jahren, überlegt euch das mal.
Und seitdem werfe ich ihr das vor. Beim Game of Thrones Risiko kann ich übrigens sehr empfehlen. So.
Also dann haben
Entschuldigung, wir sind fast das durch.
Wir sind wirklich fast durch. Und dann kommt auch noch ein kleiner Nachtrag und dann ist die Folge auch vorbei.
Ja, genau.
Spendenbetrug, das hatten wir eben schon. Also wenn ich Spenden sammle und behaupte, ich schicke das irgendwo hin, also ich täusche über den Zweck der Spende. Erbschleicherei?
Ja, das ist im Schlitten, ob das schon ist, wenn ich, also da kommt es halt massiv drauf an, weil wenn die Leute halt tot sind, dann gibt es auch keine Vermögensverfügung mehr, aber in diesem Zusammenhang gibt es häufig dann Betrugstaten, weil man noch so ein paar andere Sachen macht.
Ja.
Ist aber nicht so, also Erbschleicherei vielleicht zum Konzept, ich versuche mich an jemanden, der bald Erblasser wird, also bald stirbt und sein Geld verteilt, so ranzuwerfen, dass der mich bedenkt. Ne? Und da gibt es tatsächlich Konstellationen, wo es darauf ankommt, dass das werden kann. Ja.
Okay. Heiratsschwindel.
Ja, das Heiraten selbst, also Heiratsschwindel, ich bin schon verheiratet und heirate noch jemand anders und dann noch jemand, immer um finanzielle Vorteile zu haben. Das Heiraten selbst
ist wohl
kein... Wie
soll das denn funktionieren? In Deutschland?
Ja, da sind wir wieder bei dem Spaß. Ne? Also erstens, aber es geht. Es geht. Wenn du das mal googelst, auch es gibt ein paar bunte Fälle.
Ja, okay.
So mit verschiedenen Identitäten.
Und ja,
so
gut, dann, und so. Dann ja.
Und du musst ja unter Umständen, und da kommen wir, also das Heiraten selber ist keine Vermögensverfügung. Aber natürlich kann ich auch nur so tun, als wenn ich dich heirate, um schon mal die Anzahlung für die Hochzeit zu bekommen von den Eltern oder so. Ja. All solche Geschichten gibt es dann. Und wie gesagt, wenn du einen Auslandsbetrug, also viel von denen läuft halt nur im Auslandsbetrug, weil dann halt normale Regeln nicht gelten. Ne?
Ja.
So, die Frage ist natürlich, was ist denn eigentlich, wenn ich jemanden heirate? Das ist kein Betrug, aber spannend ist ja, ob das, wenn man, da kann man ja mal, ne? Wenn ich sage, ich liebe jemanden und heirate den, aber es geht mir gar nicht um die Person, sondern nur um einen Saus und Braus zu leben. Mhm. Das ist eigentlich Betrug, die Antwort ist nein, das darf man halt.
Ja, ist halt doof.
So, und jetzt noch ein ganz schöner und dann eine gute Nachricht für alle, die Betrüger
werden. Telefonsexbetrug?
Ja, was ist eigentlich, wenn du irgendwo anrufst und dann sagt, geht da die 20-Jährige, der 20-Jährige ran und sagt, ich bin hier gerade, ne, super nackt und so weiter. Und in Wirklichkeit ist das die Oma, die 75 ist und nebenher bügelt, ne? Könnte mal überlegen, ist das noch erlaubt oder nicht? Gibt Urteile, die sagen ja oder nein. Ja. Ganz schlecht ist es, wenn man, das ist aber Warenbetrug, hier so getragene Socken, Schuhe oder Höschen.
Ja.
Die müssen dann getragen sein. Die darf man dann nicht irgendwie...
Das ist auch so eine ganz weirde Geschichte.
Ja, aber da musst du aufpassen, ne? Wenn du getragene Unterwäsche verkaufst, muss die auch getragen sein. Okay. Also jetzt nicht du, sondern grundsätzlich alle Menschen. Und die gute Nachricht, der Rentenbetrug ist nicht strafbar. Was ist ein Rentenbetrug?
Wenn jemand, mein Angehöriger stirbt und ich beziehe weiterhin die Rente und sag niemandem, dass mein Angehöriger gestorben ist.
Sondern ich melde jetzt vor allem nicht die Rentenkasse. Ja. Ne? Also Oma stirbt, Oma wird unter die Erde gebracht, irgendjemand meldet das nicht und dann kommt weiter das Geld. Das ist wohl nicht strafbar. Strafbar wird's, wenn man etwas tut, um so zu tun, als wenn Oma noch weiter lebt. Ja?
Ja.
Aber man muss zurückzahlen.
Genau, also es,
aber es ist nicht strafbar.
Bringt euch im
also, aber es ist strafbar. Ja. BGH-Rechtsprechung, Rentenbetrug, stand vor 3 Jahren straffrei.
Toll.
Ja, also Rentenbetrug ist besser als Telefonsexbetrug.
Gut, lass es trotzdem sein. Das ist nicht schön.
Ich feiere mich gerade innerlich für den Risikobetrug.
Ja, das war gut.
Das ist wirklich eine ganz
starke. Frage ist, wo da die Vermögensverfügung war.
Das, weißt du, mit solchen Spitzfindigkeiten versuchst du dich durch sowas rauszuziehen.
Ja, schon.
Gut.
Okay.
Das war unsere große, das hat jetzt sehr lange gedauert, Freunde.
Ja, wir haben mal wieder eine richtig lange Folge. Also, wenn euch das nicht interessiert hat, das hätten wir da vorstellen sollen. Dann tut's mir jetzt leid, dass ihr, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann mein Applaus.
Ja, jetzt wird's auf jeden Fall schwer. Aber wie gesagt, jetzt habt ihr ein paar Ideen, was ihr machen könnt, wenn der Lockdown kommt und ihr keine nichts zu tun habt.
Oh Gott. Okay, ich habe jetzt auch nur noch einen Nachtrag und ein bisschen GroKo-Bashing.
Ein Traum.
Wir hatten ja schon in 2 Folgen, ich habe gerade mal geguckt, 21 und 29, haben wir uns mit dem Gesetzesentwurf auseinandergesetzt zur Verschärfung der Regelung um Kindesmissbrauch herum. Und haben ja auch dargestellt, dass es da sehr viel Kritik gab an den Vorschlägen, unter anderem an dem Vorschlag, dass jetzt alles auf mit einer Mindeststrafe, nicht alles, aber dass die Mindeststrafe auf 1 Jahr hochgesetzt wird bei Missbrauch und Kinderpornografie. Das heißt, dass dann auch keine Einstellung mehr möglich ist. Da gab es, glaube ich, die Kritik war unisono. Und die GroKo hat gesagt, uns egal. Machen wir trotzdem so. Also beziehungsweise die Fraktionen haben gesagt, uns egal. Und es gibt auch keinen minderschweren Fall. Das ist wirklich großartig. Also das Gesetz ist noch nicht durch, aber es wird wohl so kommen. Das Einzige, was man gesagt hat, was vielleicht doch nicht so klug war, es wird weiterhin sexueller Missbrauch heißen. Wir hatten mal darüber gesprochen, dass man überlegt hatte, das in sexuelle Gewalt zu ändern, weil wenn man Missbrauch gäbe, ist ja theoretisch auch ein Gebrauch, aber das kann ja nicht sein. Ja, gut, war auch so eine absurde Debatte. Es heißt, jetzt bleibt jetzt weiterhin bei sexuellem Missbrauch. Und es gibt noch ein paar weitere Verschärfungen, die hinzugekommen sind. Zum Beispiel gibt es einen 976a, da geht es um den Missbrauch ohne Körperkontakt an Kindern. Und da ist jetzt nochmal eine Ergänzung hinzugekommen, wenn der Täter beispielsweise vor dem Kind ist die Sexualhandlung von einer dritten Person vornehmen lässt. Also das Kind guckt quasi, muss jemandem zugucken, der bei jemand anderem.
Also 2 Erwachsene machen etwas?
Ja.
Und der Täter, oder 2 Erwachsene, ein Kind, der Erwachsene sagt zu dem anderen Erwachsenen, mach mal vor mir eine Sexualhandlung.
Genau.
Und der 13-Jährige soll sich das jetzt angucken. Ja.
Genau.
Und gibt es da eine Erheblichkeitsschwelle?
Weiß ich nicht. Habe ich noch...
Gib mir mal einen Zungenkuss. Bam. Sexuelle Handlung. Mit Eindringen in den Körper. Man spricht sonst auch von Vergewaltigung, wenn es nicht gewollt ist.
Ja,
naja.
Wir haben das ja ausführlich besprochen, dass wir das alles so nicht gut finden, weil es auch nicht, nein, es wird so auch nicht helfen. Dann ist der 176c, der schwere sexuelle Missbrauch, erweitert worden. Wenn man wird auch dann als Täter bestraft, wenn man das Kind, um das es geht, zum Beispiel mit einer Person unter 18 Jahren und nicht nur mit Personen über 18 Jahren bestimmt. So. Ja. Und dann haben wir noch den sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen. Da ist die Schutzgrenze, die aktuell bei 16 Jahren liegt, soll auf 18 Jahre angehoben werden. Da geht's ja um Betreuungs- und Erziehungsverhältnisse da, und da können sich auch 18-Jährige noch in schutzwürdigen Situationen befinden. Das finde ich tatsächlich auch ganz logisch. Ja, du nicht.
Kurz, 176a, ja, das ist noch eine Spezialkritik, die da gleich kommt. Das ist schwerer sexuell, also beischlafähnlich bei 176a. Also da wird der Zungenkuss nicht so sein, was ich gerade erzählt habe. Das ist Quatsch, was ich gesagt habe.
Das war der Missbrauch ohne Körperkontakt übrigens.
Genau, ja. Bis vor einer dritten Person und so weiter. Ja. Schutzgrenze soll von 16 auf 18 Jahre angehoben werden. Ja.
Ja. Und dann haben wir in dem Paragraphen 174, das ist jetzt blöd, da muss ich einmal kurz reingucken, wie der heißt, damit das nicht völlig im luftleeren Raum steht. Das ist der sexuelle Missbrauch von Schutzbefohlenen, da war ich ja gerade. Da steht aktuell in Absatz 3 drin, dass da braucht es
eine Absicht, sich zu
erregen. Genau, da, ne? Wird für den Absatz 3 eine Erregungsabsicht benötigt, und das wird gestrichen. Weil es, man sagt, der Schutzzweck ist ja die sexuelle Selbstbestimmung des Schutzbefohlenen. Ja, und die wird auch verletzt, ohne dass der Täter eine Erregungsabsicht hat. Ja. Und dann, ja, das ist wieder so ein Ding.
Also ganz kurz, jetzt steht da drin, wer sexuelle Handlungen an den Schutzbefohlenen, vor dem Schutzbefohlenen vornimmt, oder
dazu,
dass der Schutzbefohlene sich selber sexuell irgendwelche Handlungen vornimmt, um sich oder den Schutzbefohlenen dadurch sexuell zu erregen, das soll gestrichen werden. Ja. Also es reicht, eine sexuelle Handlung vornehmen, aber weder ich noch der andere soll dadurch sexuell erregt werden.
Genau.
Ach, das ist alles so fein zensiert. Wie viele Fälle gibt es denn
auch nicht. Ja, und dann ist es so ein Ding, der Besitz und das Inverkehrbringen von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild ist jetzt auch verboten. Und ich weiß also, nicht, wem das helfen soll. Es tut mir leid, aber
ich weiß, wen es hilft. Irgendwelche schwerst verstörten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die bei Hausdurchsuchungen Kindersexpuppen oder Sexpuppen mit Kindererscheinungsbild filmen. Und dann ist mir so entgegengefallen, dass sie sich erstmal 3 Tage krank melden müssen, weil sie das so verstört hat. Kommen wir mal ganz 2 Schritte zurück. Vielleicht, das wissen nicht alle Menschen, aber selbst Amazon hat bis vor einigen Monaten noch Sexpuppen verkauft, die relativ klein waren und es ist so Anime-Sexpuppen. Ja. Da weißt du halt nicht, soll das jetzt eine 6-Jährige darstellen oder ist das eine erwachsene Frau? Ja. Und wenn die dann sehr klein, mit sehr kleinen Geschlechtsmerkmalen oder keinen Geschlechtsmerkmalen sitzt, außer irgendwelchen Löchern, dann ist halt die Vermutung, dass man sich unter Umständen vorstellen könnte, mit diesen Sexpuppen Sex zu haben und sich dabei vorzustellen, mit einem Kind zu verkehren, jetzt nicht so wirklich fernliegend. Ob das jetzt aber jetzt auch wieder, dem Primat der Pornografie. Es ist ja auch der Kinderpornografie. Es ist ja nicht nur Kinderpornografie, die einen tatsächlichen Missbrauch an Kindern zeigt, strafbar, sondern es ist ja auch Kinder- und Jugendpornografie strafbar, die fiktiv sind, also ein Comic. Ja, und das wird hier durchgezogen. Spannend wird ja das kindliche Erscheinungsbild einer Sexpuppe. Das festzustellen, da wird es eine spannende
Rechtsprechung. Ich tue mich damit schwer.
Ich hätte jetzt auch gesagt, das wäre nicht mein Ding, und in der Öffentlichkeit hat das auch nicht zu suchen, aber wenn du unbedingt eine Sexpuppe haben willst, die 1,40 Meter groß ist und aussieht, dann ist das halt irgendwie dein Problem.
Ja, gibt es sicher Leute, die mir jetzt erzählen werden, ja, damit fängt's an und es hört auf mit XY. Weiß ich halt nicht. Finde ich schwierig. Ja. Aber wie gesagt, hört euch dazu unsere Folgen nochmal an. Wir haben da sehr ausführlich und sehr kritisch drüber gesprochen. Und auch ganz viele ExpertInnen finden das, also jetzt insgesamt nicht diesen speziellen Punkt, alles sehr schwierig. Es ist so ein bisschen auch Symbolpolitik.
Gut. Definitiv.
Dann sind wir am Ende angekommen. Daniel möchte noch was sagen.
2 Sachen wollen wir noch sagen. Danger Dan, wir sind gebeten worden, zum Thema Danger Dan was zu machen. Vielleicht kommt da noch was. Ja, und dann das Thema, über das wir nicht reden wollen. Aus verschiedensten Gründen. Nein, wir haben im Vorfeld was gesagt. Wie heißt der? Luke Mockridge?
Luke Mockridge.
Mockridge. Ja. Da geht's schon los. Also wir haben die Bitte bekommen, uns über Luke Mockridge und den Vorwürfen, die da im Raum stehen, zu unterhalten. Wir haben festgestellt, dass schon der Sachverhalt für uns nicht klar ist. Und daran wird es auch erstmal auf Dauer scheitern. Es sei denn, einem von uns beiden läuft eine gute Sachverhaltsschilderung im Weg. Weil es gibt verschiedenste Sachen. Also kurzer Hinweis, offensichtlich, dieser Luke ist offensichtlich ein Schauspieler. Ich habe auch mal einen
der Film. Der ist kein Schauspieler. Siehst du, das fällt
über. Der ist auch Comedian. Aber er ist auch Schauspieler.
Ich glaube, er ist aber Comedian. Primär. Egal. Ja.
Die Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen, ich promoviere jetzt zu den Abgrenzungsschwierigkeiten von Schauspielern zu Comedian in besonderen Strafrechtskonstellationen.
Also sagen wir so,
es gibt. Er ist ein Mensch des öffentlichen Lebens. Es gibt eine Ex-Freundin, deren Namen ich nicht dabei habe, die mehrfach Andeutungen oder Vorwürfe gemacht hat, die sagen soll, da soll irgendwas sehr unschön gelaufen sein. Und es gibt jede Menge Menschen, die sagen, das könnte auch strafbar gewesen sein. Da gehören keine Namen von Juristen, Staatsanwältinnen oder so dazu. Das ist mehr so Twitter-Strafrecht. So. Da gab es irgendwas mit Sat.1, Piff, Paff, Puff, aber tatsächlich habe ich das Problem, dass ich mich dafür bisher nicht groß interessiert habe und ich nicht in der Lage war und auch nicht so, jetzt mal so genau zusammenzufinden, was jetzt eigentlich genau Phase ist, was genau wann wie passiert ist, was genau vorgeworfen wird. Ihr könnt es, wenn ihr uns das vorschlagen wollt, dass wir das uns nochmal anschauen.
Ja, Marit hat das vorgeschlagen.
Genau, Marit, wenn du irgendwo eine Quelle hast, wo das mal aufgearbeitet wird, was jetzt genau passiert ist, auf die wir dann auch verweisen können, wenn die Abmahnungen reinflattern, dann würden wir das wohl machen. Aber ich hatte einfach
nein,
das vielleicht dazu.
Genau, wir haben uns bisher auch nicht, also Marit hatte den Vorschlag am Freitag gemacht. Das heißt, also wir haben es noch nicht geschafft, das vorzubereiten, genau. Wir werden uns das auf jeden Fall nochmal angucken, ob wir dazu vielleicht nächstes Mal was machen.
Nächstes Jahr
vielleicht.
Dann der Prozess ist. Oder auch nicht. Ja, also, genau. Wenn ihr da mal eine Zusammenfassung habt, schickt uns das.
Ja, Marit, war das wichtig.
Die sich auch, ich weiß nicht, ob sie das, das ist ja eine Vorname, die sich ja auch auf deine Seite geschlagen hat. Bei dem
danke, Marit. Jemand hat was gesagt. War ja ein bisschen traurig, dass in unserer Filmfolge niemand was gesagt hat.
Steht also ungefähr 1:0 für Laura in der Filmfolge. Danke. Ich habe ein bisschen Angst auch, dass ich bei dieser ganzen Podcast-Nummer Ufer als Macker gelte, ne?
Ach.
In meinen Positionen.
Ist es so.
Ja. Das ist ein gutes Schlusswort. Laura, es war mir eine Freude.
Ja, mir auch.
Verzeih mir den Risikobetrug, aber den konnte ich so nicht liegen lassen.
Gut. Alles klar.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Bewertet uns bei Instagram, wo wir immer noch nicht sind, sondern bei...
Apple Podcast heißt das immer.
Apple Podcast.
Da haben wir auch zwei nette Bewertungen bekommen, die wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, wo nur einmal stand, wir sollen uns nicht immer ins Wort fallen. Das ist auch richtig.
Das ist ja Quatsch.
In diesem Sinne, macht's gut.
Viel Spaß in der Pandemie weiterhin. Tschüssi.
Ciao.